Track 17, der Musikpodcast, Feature 48, der große Jahresabschluss mit den Platten des Jahres und mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Und mit euch, ihr da alle gerade zuhört an den Empfangsgeräten auf diesem Planeten oder solltet ihr gerade im Weltraum sein und uns zuhören, weiß ich auch nicht, was für eine dumme Anmoderation. Egal wo, was ich nur sagen will, egal wo ihr gerade seid, wann ihr gerade seid und wieso ihr gerade seid, wenn ihr uns zuhört, dann freut uns das sehr und dann habt ihr vielleicht die ein oder andere Folge in diesem Jahr auch schon gehört und habt vielleicht auch den ein oder anderen Jahresrückblick von Track 17 gehört, da gab es ja jetzt auch schon einige von seit 2017. Das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem wir die Platten des Jahres küren in verschiedensten Genres. Wir haben sogar diesmal mehr Genres als je zuvor und das ist doch auch eigentlich ganz wunderschön und wunderbar und wir haben ja auch, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass das schon die zweite Jahresabschlussfolge ist, denn wir hatten vor zwei Wochen schon mal eine. Was haben wir denn da so alles besprochen, Melanie?
Da haben wir die Themen des Jahres besprochen, die nicht immer so ganz erbaulich waren, aber nicht weniger wichtig.
Ja, wir haben so ein bisschen über den Beef zwischen Kendrick und Drake gesprochen und ob es nicht vielleicht doch eigentlich nur Verlierer gab und nicht nur einen. Haben so ein bisschen P. Diddy verhandelt, haben aber auch über den Brad Sommer gesprochen. Ich glaube, du hast dich sehr über das Cover zu der letzten Podcast-Folge gefreut. Du bist ja, glaube ich, ausgeflippt vor Glückseligkeit.
Sehr.
Wenn man wissen möchte, warum du dich einfach vor purer Glückseligkeit nicht halten konntest, dann hört doch einfach das Feature 47, was es unter anderem auch auf unserer Playlist Track 17 Playlist zum Podcast gibt. Dort findet ihr dann auch jeweils einen Song aus den hier gewählten Platten des Jahres. In diesem Jahr machen wir das so, das ist ja dein erster Jahresrückblick, dass wir beide jeweils in den entsprechenden Genres einen Sieger küren. Ausnahme ist Reissues. Da gibt es dann eben einen Sieger bzw. eine Siegerin, aber we cross that bridge when we come to it. Erstmal möchte ich wissen, was war denn 2024 für dich so ein Musikjahr? Gerade auch in Anbetracht dessen, dass das ja jetzt dein erstes volles Track 17 Musikjahr gewesen ist. Hat sich da für dich auch das Musikhören allgemein so ein bisschen verändert?
Ja, das hat es definitiv. Also es war für mich ein super Musikjahr, wobei ich sagen muss, dass ich das sehr selten habe, dass ich das Gefühl habe, dass das Musikjahr für mich schlecht war. Ja, aber ich finde, man muss sich da irgendwie immer so ein bisschen einfach seine Wege auch suchen. Ich kann mich eigentlich jetzt spontan in den letzten 10 Jahren nur an ein Jahr erinnern, das ich musikalisch nicht so gut fand. Das war 2018. Aber das ist im Rückspiegel wahrscheinlich auch wieder hinfällig, wenn ich dann eben Platten jetzt hören würde, die mir damals einfach nicht über den Weg gelaufen sind. Also von daher bin ich sehr zufrieden. Mein Musikgeschmack hat sich auch sehr stark verändert, also sicherlich auch durch den Podcast, aber ich glaube auch abseits davon habe ich sehr viel mehr Elektronisches gehört dieses Jahr. Durch dich sicherlich, aber auch durch das Internet, durch Sachen, die mir empfohlen wurden. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel genauer hingehört durch den Podcast. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Auch bei den Dingen, die nicht im Podcast gelandet sind, habe ich, glaube ich, eine eindeutigere Meinung nach 1-2 Hördurchgängen als noch davor. Also von daher ein rundum gelungenes Jahr.
Ja, das freut mich natürlich und genauso andersrum. Also es ist natürlich auch die totale Bereicherung, dass du hier am Start bist und dann sowieso ja auch nochmal ein paar andere Dinge mitbringst. Deswegen haben wir ja auch uns dazu entschieden, noch eine zusätzliche Kategorie hier reinzubringen. Das Musikjahr an sich war natürlich großartig. Es wird, glaube ich, immer nur im Detail unterschieden. Es ist sowieso irgendwie so ein bisschen sinnlos zu sagen, das Musikjahr war jetzt besser als das. Es gibt natürlich welche, die einem ein bisschen mehr bedeuten. Bei mir ist das schon so, ich glaube, bei dir ist das relativ ähnlich, also dass ich ja auch größtenteils, also bestimmt zu 90% einfach aktuelle Musik höre und mich mit aktueller Musik beschäftige, auch fast nur aktuelle Musik kaufe oder streame oder sonst irgendwie höre oder mich damit beschäftige und alles andere oder ich sag mal so die Zeit Anfang des Jahres, wenn noch nicht viele Releases da sind, das ist für mich eigentlich immer so die Jahreszeit, in der ich ganz viel Älteres höre oder Dinge aus den anderen Jahren nachhole oder meine alte Sachen wieder reinhöre. Aber im Großen und Ganzen beschäftige ich mich eigentlich fast nur mit neuer Musik, aktueller Musik oder neuen KünstlerInnen oder Bands oder wie auch immer. Und da kann eigentlich nicht viel schief gehen, wenn man das irgendwie nur gründlich genug macht oder so. Also irgendwie funktioniert das immer, dass man am Ende des Jahres davor sitzt und sich denkt, krass, dass das die Platte nicht mal in die Top 50 schafft oder dass der Song nicht mal in den Top 100 dabei ist oder so oder was dann sonst irgendwie wieder ausgegraben wurde. Und ich, ja, im Februar denkt man sich dann noch so, jetzt sind ja erstmal irgendwie nur 5 Platten auf der Liste, aber am Ende des Jahres, wenn man mal schaut, und mit Liste meine ich gar nicht, dass man es auch direkt gerankt hat, sondern einfach nur, was ist denn da, was hat sich schon festgesetzt, aber nach wenigen Monaten stellt man fest, nein, das ist wieder ein großartiges Jahr und es wird niemals aufhören und das ist auch mal was Gutes, also manche Dinge dürfen auch nicht aufhören. Also, nein, es war ein tolles Musikjahr. Ich habe persönlich festgestellt, dass sich manche Dinge geschmackstechnisch so verhärten, also was das angeht, dass ich merke, dass sich manche Genres, die vor 10 Jahren noch viel präsenter waren, in diesem Jahr etwas weniger zeigen. Das sind, glaube ich, so diese klassischen Kategorien wie House-Techno oder Tanzmusik im Allgemeinen, sondern dass es noch viel mehr von der Musik gibt, die wir hier immer andere Musik nennen oder so Avantgarde-Pop-Musik nennen. Also wirklich das, was man mit Pop anstellen kann, wenn man es vielleicht ein bisschen um die Ecke denkt. Und das wird, glaube ich, von Jahr zu Jahr unspektakulär, spektakulärer, also zumindest für mich auf eine Art, die mir extrem viel gibt. Und wenn ich alleine auf die Top 10 schaue, ist da sehr viel dabei. Und deswegen wird das, glaube ich, auch was sein, was sich hier dann nachher so ein bisschen herauskristallisiert als das Genre oder als die Genres, wo es mir am schwersten fällt, eine am Ende zu wählen. Und ja, bin aber wirklich extrem happy. Meine Nummer 1 ist auch ein Album, was erst vor 2 Monaten rauskam, also irgendwie manchmal kommt es ja dann doch immer so ganz kurz vor Schluss und ja, das bringt mich auch zu einem Thema und zwar haben wir ja auf unserer Website track17podcast.de ja auch unsere Listen, wenn ihr diese Folge hört, dann sind Melanies Top 50 Alben des Jahres und meine Top 50 Alben des Jahres schon drauf und jetzt zu Anfang der Woche kriegt ihr auch noch die besten Songs des Jahres und ich mache das dann meistens so, dass da bei den Songs sind dann auch die ganzen Sachen aus EPs und Singles etc. dabei, weil es da jetzt nicht ungefähr, noch, oder dafür nicht jetzt nochmal eine eigene Liste gibt. Und ja, da können wir uns auch so, da werden wir uns dann ja so ein bisschen dran orientieren und entlanghangeln. Und da ist dann, wäre so meine Frage, wenn du am Ende des Jahres so eine Liste zusammenstellst, wenn es überhaupt so am Ende des Jahres ist, also bei mir fängt das eigentlich so am 1. Januar an, dass man da so die Liste hat, in die man dann so reinarbeitet und es wird dann so alle paar Monate mal aktualisiert oder so. Magst du das eigentlich gerne, dieses Revue passieren lassen, dieses irgendwie Abschließen mit einem Jahr, dieses Sortieren, Auflisten, also gar nicht mal unbedingt, dass da so ein Ranking dabei ist, aber einfach, dass man nochmal schaut, ja, also ein bisschen Inventur machen, was war eigentlich so alles da, was hat man so alles gehört, ist das was, wo du Spaß dran hast?
Ja, also ja. Ich glaube aber, dass wir da sehr unterschiedlich sind, weil ich glaube, dieses Listenerstellen macht uns beiden sehr viel Spaß. Aber wir haben, ich weiß gar nicht, ob das mal on-air war oder off-air, mal darüber gesprochen, dass du die Listen dann eben auch, ja, leak, dass du die Listen dann eben, wie du sagst, abschließt. Und ich mache das eigentlich nicht. Also ich arbeite dann immer weiter an den Dingern, ne? Also in einschlägigen Webseiten kann man dann irgendwie dann sehen, wenn ich dann schreibe, oh, hier ist mein Update für die besten Alben des Jahres 1987. Also ich, wenn ich ein Album höre, wo ich mich dann wohl damit fühle, das irgendwie in ein Ranking einzupflegen, dann mache ich das auch wenn das Jahr dann schon 50 Jahre her ist. Also von daher, ich liebe das Jahr über diese Listen eigentlich jeden Tag zu aktualisieren. Mhm. Ich schiebe das dann immer rein nach dem ersten Hören. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe das auch so gehört, dass ich da eine Meinung zu habe, dann schiebe ich das irgendwo rein. Und im Laufe des Jahres, wenn ich dann neue Sachen reinschiebe, dann denke ich mir, okay, das Album, was jetzt 3 Plätze drüber liegt, das müsste eigentlich eher ein bisschen weiter unten sein. Viele Leute sind ja auch nicht so Ranking-affin, ne? Weil es ist ja auch super schwierig, verschiedene Alben zu ranken und eigentlich tut das der Sache ja auch gar nicht Genüge, aber ich liebe das trotzdem total, zu sagen, das ist jetzt Nummer 14 und das ist Nummer 13. Also ja, das ist ein sehr großes Herzensthema von mir, Listen zu erstellen und Revue passieren lasse ich es dann bei den Songs, weil da habe ich eine Playlist, wo ich das ganze Jahr über einfach die Songs reinschmeiße, wo ich denke, okay, die gefallen mir und am Ende des Jahres höre ich mich einmal durch diese Playlist und sortiere halt dabei quasi meine 100 Songs rein dann in eine Liste. Das mache ich nicht das ganze Jahr über. Das wäre, glaube ich, dann zu exzessiv. Wie gehst du da vor? Also bei den Albenlisten weiß ich es. Wie machst du es bei den Songs?
Die Songs werden auch nicht mehr aktualisiert, also die sind dann da. Ich habe dann, also das geht jetzt schon wieder sehr ins Detail, ich habe aber dann auch so eine Dekadenliste oder beziehungsweise allgemein, ich glaube, ich habe auch in dem Podcast, ich hatte mit Albert auch mal eine Folge, wie wir auch digital Musik sortieren oder wie wir uns einen Überblick verschaffen und habe so ein verschachteltes System mit Genres und Jahren. Und wenn dann später was dazukommt, dann landet das dann eben da drin. Aber also so Bestenlisten werden eigentlich nicht aktualisiert, weil ich das so ein bisschen wie so ein Tagebuch sehe. Und wenn der Tag vorbei ist, ist der Tag vorbei. Also ich gehe jetzt nicht nochmal an den 15. Februar 2012 und schreibe da nochmal rein, was mir später passiert ist quasi. Also für mich ist das dann tatsächlich, also die Musik ignoriere ich dann nicht, aber sie kommt dann halt einfach nicht mehr da rein. Einfach, aber ich könnte jetzt gar nicht unbedingt genau den einen Grund nennen, sondern es fühlt sich dann, also ich versuche mich dann immer so mit dieser Zeit zu connecten. Genauso wie wenn ich dann den alten Last.fm-Stats irgendwie lese, was an dem Tag dann irgendwie lief oder so. Das ist ja dann quasi vorbei und ich kann ja jetzt nicht noch einen Song jetzt hören und dann da reinpacken. Und da das für mich dann so Tagebuch-Charakter hat oder so, ja, Stage in a Life mäßig abläuft, wird das Ganze dann einfach in Ruhe gelassen. Und dann würde ich ja einfach nur sagen, ich ärgere mich, dass ich das zu spät irgendwie gefunden habe. Zu spät gibt's ja sowieso nicht, aber dann dafür. Aber ja, so mache ich das da in dem Fall. Und ich würde noch gern was dazu sagen, weil du meintest, es gibt auch Leute, die das nicht mögen. Ich habe auch schon so viele Artikel zum Thema Filmlisten und so weiter gelesen, wo es ja Leute gibt, die sich da ja wirklich wahnsinnig echauffieren und das ganz furchtbar finden. Ich finde, man muss Listen gleichzeitig ernst nehmen und komplett unernst nehmen, weil dann hat man den meisten Spaß damit. Natürlich ist es scheißegal, ob irgendwas auf Platz 21 oder 26 ist, aber wenn man für sich selber das total wichtig findet und sagt so, ja, das ist jetzt gut, wenn das da hinkommt oder so, ist es doch vollkommen egal. Es ist am Ende, es ist ja einfach so eine Art Zeugnis des Jahres und so eine Art Status Quo des Jahres. Und ich finde das schön, quasi in dieser Zeit dann zu blättern und zu schauen, was da war, und nehme die Sachen ja mit. Also ich hefte die ja nicht ab und höre sie nicht mehr, sondern die werden ja Jahr für Jahr mitgenommen, weil sie halt dann eben Teil des Lebens werden. Und das ist ja, glaube ich, das, was ja auch wichtig sein sollte, dass ja auch neue Musik die Möglichkeit hat, da mitzukommen, damit man nicht irgendwann jemand ist, der mit 50 seine gleichen 100 Platten hört, die er mit Anfang 20 gut fand oder so. Und deswegen hört das da auf die Art auf. Aber ich finde, man sollte das alles wirklich nicht so wahnsinnig ernst nehmen, ehrlich gesagt, sondern einfach, ja, das für sich halt mit dem Sinn füllen, der dem Ganzen angemessen ist.
Ja, ich glaube, was halt viele Leute falsch da hinein interpretieren, ist halt nicht, dass diese Listen sagen, das sind jetzt objektiv betrachtet die Alben 1 bis 100 in genau dieser Reihenfolge, ohne irgendeinen Diskussionsraum oder so, sondern das ist ja wirklich nur für die Person, die diese Liste erstellt hat, die gefühlte Wahrheit, nur für diese Person. Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann ist das auch angenehmer, sich Listen von anderen anzugucken und muss sich auch nicht darüber ärgern, dass dann vielleicht ein Album auf Platz 18 statt auf Platz 15 ist.
Ja, völlig egal. Und wenn es einen dann nicht interessiert, kann man ja auch nur auf die Top 5 gehen oder sowas. Aber Genau. Ja, manchmal finde ich, und das habe ich dann auch getan, dann wirklich nochmal in eine alte Liste reingegangen und habe geschaut, ja, was war denn damals so auf Platz 42 mehr oder weniger? Weil das dann die Sachen sind, die man dann manchmal gerne vergisst. Und dann sind das plötzlich solche Banger, dass ich mir denke, so ja, normalerweise hätte das irgendwie nochmal 20 Plätze nach vorne gemusst, was ja auch vollkommen egal ist, weil das Album ist ja das, was es ist, egal wo es steht. Aber das meine ich mit ernst nehmen und nicht ernst nehmen. Es ist ja dann wirklich total wurscht. Aber ich finde, das ist einfach auch so ein schönes Angebot, dann vielleicht auch hier bei Track 17 das so zu machen. Und wir haben ja beide unsere Top 50 Alben des Jahres so rausgehauen. Wenn du das jetzt vergleichst mit den anderen Jahren, du hast ja gesagt, dein Musikhören hat sich so ein bisschen verändert. Sind da denn so Platten dabei, die es so in anderen Jahren bei dir vielleicht überhaupt nicht irgendwie reingeschafft hätten, oder wo du wirklich sagst, okay, das ist jetzt mal was ganz Neues für dich?
Also sie hätten es wahrscheinlich in die Top 100 schon noch geschafft, aber ich glaube nicht so weit nach vorne wie manche Platten. Also gerade so aus dem Bereich IDM würde ich jetzt mal bezweifeln, dass da vielleicht vor ein, zwei Jahren noch so Betrieb in den Top 20 bei mir gewesen wäre. Und umgekehrt habe ich extrem wenig, und das liegt sicherlich auch am Podcast, extrem wenig so härtere Genres gehört aus dem Bereich Punk und Metal. Das war für mich schon die letzten Jahre was, wo ich dann schon meine 10, 20 Alben so aus dem Hardcore-Punk, Black Metal und so in den Top 100 hatte. Und das habe ich dieses Jahr einfach wenig gehört. Ich hatte aber auch kein Bedürfnis danach, muss ich auch dazu sagen. Also ist auch jetzt nicht schlimm. Und das ist, glaube ich, so die größte Veränderung in meinen Top-Alben, dass halt jetzt so diese abseitigeren Elektro-Alben, die jetzt nicht irgendwie der elektronische Mainstream sind, dass die dann doch so weit vorne bei mir landen konnten.
Mhm. Ja, finde ich interessant. Du musst natürlich dich nicht zurückhalten hier im Podcast. Du kannst natürlich auch die Sachen mitbringen. Gut. Ja, ist ja tatsächlich auch was, was bei mir eigentlich so gar nicht läuft. Deswegen wäre das mal ganz interessant, vielleicht sich da mal ein eigenes Bild zu machen. Oder das, was das Pendant zum Hören ist. Also kein Bild machen. Was macht man dann? Man macht sich ein Audio. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Wie auch immer, wir haben ein paar Genres uns zusammengesucht, die wir dann so ein bisschen mit Nominierungen bestücken. Dann quatschen wir so ein bisschen darüber, warum die für uns in dem Genre wichtig waren. Und dann küren wir den Sieger bzw. die Siegerin. Die Genres, die wir haben, sind Avantgarde-Pop/Elektropop, wenn man das so möchte, oder Art-Pop. Dann haben wir House-Techno, wir haben Bass-Beats, wir haben Rap/R&B, wir haben Gitarre ganz allgemein gehalten. Wir haben natürlich wieder andere Musik. Und wir haben das Thema Reissues, was dann natürlich kein Genre in dem Fall ist, aber dann eher eine Art ja, Medium fast schon eigenes. Und ja, fangen wir doch mal an mit dem, was wir hier Avantgarde-Pop, Elektropop oder Art-Pop nennen. Und was man, glaube ich, dazu sagen kann, ist nochmal, dass wie jedes Jahr der Disclaimer, dass Genres Schmores sind. Das ist, die Übergänge sind teilweise wirklich fließend. Ich glaube, gerade zwischen diesem Bereich Art-Pop oder andere Musik auch, fließt das ja wirklich sehr. Das sind manchmal so Nuancen, die das für uns entscheiden. Deshalb nicht böse sein, wenn ihr da anderer Meinung seid, was jetzt das Genre im Speziellen angeht. Avantgarde-Pop, Elektropop oder Art-Pop, Art-Pop, das ist für mich persönlich zum Beispiel Musik, die schon auf eine Art in der Melodie verhaftet ist, die so im Pop verhaftet ist, aber Dinge dann wirklich auch nochmal ein bisschen anders macht und von der anderen Seite angeht. Das war, glaube ich, eh so ein Dauerthema im Podcast, auch etwas, was ich persönlich sehr schätze an Musik, die dann vielleicht auch damit spielt, ja, Melodien zu haben, aber so eine gewisse Alternative anbietet in der Umsetzung. Und da sind einige Platten auf jeden Fall dabei gewesen, die man hier zu Rate ziehen kann. Wir haben jetzt mal angefangen, so drei zu nominieren und wir können auf jeden Fall noch so ein paar Runners-up nennen. Aber was wäre denn so eine Platte, die du auf jeden Fall nominieren würdest dafür?
Also ich würde auf jeden Fall Life's Outgrown von Beth Gibbons mal in den Ring werfen. Das war für mich ein überragendes Album dieses Jahr, generell auch über diese Genregrenze hinweg. So ein ganz knarziges Album. Ich finde es unglaublich beeindruckend, dass sie jetzt ihr quasi erstes Soloalbum rausgehauen hat nach so vielen Jahren und total spannend zu hören, wie es extrem nach Portishead klang, aber halt auch gar nicht. Also es war wirklich was ganz, ganz Eigenes und Düsteres und ganz, und das ist mir in dem Genre, also wie gesagt, in Anführungszeichen, aber zumindest in den Platten, die ich für dieses Genre in den Ring werfen würde, ist mir das eh aufgefallen. So sehr Naturverbundenes fand ich. Also es klang so sehr nach Wald, Baum, Wurzeln, Erde. Das ist eines der Alben, die ich, glaube ich, dieses Jahr am meisten gehört habe, was ja nicht immer unbedingt bedeuten muss, dass es das Beste ist oder, ne, es bedeutet einfach nur, ich konnte das in unglaublich vielen Lebenslagen gut hören. Auch jetzt momentan zum Beispiel im Winter. Ich habe das Album ja damals mitgebracht, aber jetzt im Winter entdecke ich es auch nochmal ganz neu und das finde ich ist auch immer was ganz Tolles an Alben, wenn die so sich verändern können über Jahreszeiten.
Ja, voll. Ich finde das auch super, wenn man dann eine Platte, also man hat das Gefühl manchmal, wenn was rauskommt, es kann ja nicht alles im Herbst rauskommen, was auch ansatzweise tragend, melancholisch oder düster ist, aber manche Musik funktioniert einfach besser in gewissen Zeiten und ich finde das toll, wenn man das vielleicht auch manchmal gar nicht erst so feststellt, sondern oder am Anfang noch gar nicht feststellt und das irgendwie so am Ende ist oder so. Ja, ich habe das tatsächlich, das Album, aber muss ich gestehen, nicht mehr gehört, seitdem wir das im Podcast hatten. Irgendwie ist das manchmal,
ja, fällt, Zeit.
Manchmal fällt dann sowas runter. Ja, aber vielleicht ist jetzt auch gerade so die der richtige Zeitpunkt dazu. Ne? Würdest Voll. Du denn noch auf ein Portishead, auf eine Portishead Revival warten? Wäre das überhaupt für dich dann interessant oder hättest du gesagt, so nee, Beth Gibbons soll mal lieber so weitermachen, wie sie jetzt weitermacht und es reicht dir?
Also ich glaube, das reicht mir, ja. Ich bin auch nicht so dieser Revival-Reunion-Mensch. Also ich finde das dann auch okay, wenn das dann auch einfach zu Ende ist. Und die Sachen, die rausgekommen sind, sind ja auch überragend. Wenn sie jetzt in Zukunft weiterhin solche Solo-Platten raushaut, dann bin ich absolut zufrieden. Dann brauche ich gar kein Portishead-Revival.
Mhm. Ja, ich mag Portishead wirklich sehr gerne, aber muss dann auch sagen, erinnere mich noch dran, als Third rauskam. Das war das erste Portishead-Album, was ich halt bewusst wahrgenommen habe. Für die anderen war ich einfach zu jung. Und da galt das ja schon als Comeback, ne? Da lagen doch irgendwie 12 Jahre dazwischen oder 11.
Ja,
Und das ist halt
genau.
jetzt bald 17 Jahre her. Ja? Also, ich glaube, das Thema hat sich eh erledigt. Ich glaube, alleine Jeff Barrow hat da gar keinen Bock mehr drauf. Der ist ja auch bei Beak jetzt ausgestiegen oder wird das jetzt tun. Und ja, dementsprechend, ja, würde ich mich auf eine Art zwar drauf freuen und ich glaube, sie könnten es auch, aber ich habe das Gefühl, die sind sich jetzt so irgendwie einig in ihrem musikalischen Weg, dass sie den anders einschlagen. Und ich meine, Beth Gibbons hat ja jetzt auch nicht jedes Jahr zwei Alben rausgebracht, ne? Also es ist ja jetzt nicht gerade so, dass man da ohnehin viel hat erwarten können. Deswegen ist das ja schon fast ein Geschenk, dass da überhaupt was kam. Also hätte ich jetzt so
Absolut,
gesagt,
ja,
ne?
natürlich.
Ja.
Und die Fallhöhe war ja auch enorm. Also auch für ein Soloalbum, natürlich gucken da trotzdem alle hin und eigentlich kannst du ja gefühlt nur verlieren nach so langer Zeit. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann, also wow, ich fand es wirklich ganz großartig.
Ja, ich fand es ganz schwer, mich jetzt erstmal für drei zu entscheiden, weil das, wie gesagt, ein Genre ist, was so extrem, extrem fruchtbar war, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Wobei, das, egal. Ich würde jetzt erstmal eine EP auch mitnehmen, und zwar die Loved Up EP von Andrea und Alexander oder Andrea und Alexander. Wenn man es auf Deutsch ausspricht, klingt es direkt so nach Schlager.
Klingt nach Schlager, ja.
Aber Andrea und Alexander klingt besser, ja, dieses Duo um
Klingt nach ESC dann.
die, genau, um die Sängerin Eva Geist, so diese ja fast Compilation aus 6 Tracks, die beiden im Laufe der letzten 10 Jahre aufgenommen haben. So ganz wunderbarer, ja, Elektro-Pop, aber auch so sehr so melancholischer, so Wave, Minimal Wave auf eine Art mit ihrer wirklich grandiosen Stimme. Einen Song ja sogar auf Deutsch gesungen, so einen leichten 80s-Touch, aber gleichzeitig auch so ein bisschen futuristisch. Und die Platte habe ich wirklich rauf und runter gehört. Und wenn ich eine EP-Liste machen würde, also ich habe zwar eine angelegt, aber die kommt jetzt nicht so raus, ist es bei mir auch auf der Eins, weil da wirklich jeder Song ein absoluter Hit ist. Und das ist, finde ich, eine Tragödie, dass die beiden es nicht zu mehr gebracht haben und jetzt auch irgendwie keine Lust auf ein Album hatten. Also wenn das in irgendeiner Form geholfen hat, dass die weitermachen würden, würde mich das wirklich sehr freuen. Und ich wollte hier unbedingt auch noch meine EP reinbringen. Und das ist so, ja. Also wie gesagt, den ersten Song der EP, den findet ihr auch auf der Playlist, aber der Rest ist einfach so gut. Und ich würde einfach auch mal behaupten, dass das Musik ist, die dir gefallen dürfte.
Ja, da muss ich dann wirklich noch nacharbeiten, weil die ist an mir vorbeigegangen, die EP, aber bin ich gespannt. Der Name rein auf dem Papier ist jetzt auch wirklich, wenn du es jetzt nicht mitgebracht hättest und ich würde es einfach so irgendwo lesen, würde ich nicht denken, also nicht unbedingt denken, dass mich jetzt was erwartet, womit ich unbedingt happy wäre, weil es klingt wirklich ein bisschen nach Schlager, aber
Voll,
ich lasse
ja.
mich da gerne eines Besseren belehren.
Ja, total. Was gibt's bei dir sonst noch?
Bei mir gibt es sonst noch, ja. Das Thema Mutterschaft hatten wir dieses Jahr in vielfältiger Ausführung im Podcast dabei. Und eine der Frauen, die das auf ihrem Album thematisiert hat, war Bad for Lashes, Natasha Khan, auf Dream of Delphi. Ein ganz versponnenes Album. Also Art Pop ist natürlich eh bei Bad for Lashes immer irgendwie eingepreist gewesen, aber ich finde, jetzt auf dem Album dieses Jahr hat sie es nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Das ist nochmal deutlich erwachsener und nochmal deutlich, ja, einfach mehr Betonung auf Art als auf Pop, würde ich sagen. Da sind auch einige Instrumentalstücke mit bei gewesen. Es ist so ein ganz organisches Ganzes. Auch hier finde ich so eine gewisse Naturverbundenheit, das höre ich einfach unglaublich gerne. Und es hat mich echt begeistert. Ich habe da gar nicht so viel Erwartung vorher reingesteckt, weil, also ich verfolge Bad for Lashes eigentlich seit Beginn, aber ja, war jetzt nicht unbedingt die Künstlerin, wo ich jetzt dieses Jahr dachte, okay, die haut jetzt das Album des Jahres raus. Aber ja, das ist auch ein Album gewesen, genau wie bei Life's Outgrown eben bei Beth Gibbons, dass ich das Jahr über auch wirklich sehr, sehr, sehr oft aufgelegt habe, weil man es sowohl im Hintergrund gut hören konnte, als auch ganz bewusst mit gespitzten Ohren. Und ich finde, das ist auch immer eine ganz große Kunst, wenn ein Album quasi beides bedienen kann.
Ja, finde ich auch. Ich auch. Mir hat das ja auch ganz gut gefallen. Ich erinnere mich noch daran, dass du es mitgebracht hast. Und dann war Bed for Lashes auch so ein Name, den man schon lange, lange kennt und der dann immer so mitschwingt und man kriegt mit, ach ja, da gibt es ein neues Album. Aber das war deshalb auch eine gute Gelegenheit, da endlich mal wieder bewusst zuzuhören, um dann auch festzustellen, ja, okay, das ist so die Reise, die sie mitgemacht hat. Also, dass die Reise aus ihrem Leben sich ja dann auch immer in der Kunst irgendwie wiederfindet und natürlich dann bei diesem Punkt, an dem sie jetzt ist, dann natürlich da auch in diesem Album mündet, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Platte jetzt, beziehungsweise zwei Platten jetzt erstmal noch hier und eine würde ich jetzt erstmal erwähnen, die meiner Meinung nach auch durchaus in andere Musik passen könnte. Die haben wir sehr früh in diesem Jahr besprochen. Das ist Great Doubt von Astrid Sonne. Eine Musikerin, die ich dieses Jahr auch erst so richtig kennengelernt habe, die ich seit ein paar Jahren auch schon, oder die seit ein paar Jahren auch schon Releases an den Start bringt. Und die macht auch eigentlich eher so ja, instrumentale Musik, beatlose Musik und hat vorher noch nie so wirklich mit ihrer Stimme gearbeitet. Und ich finde, ich glaube, für viele ist das wirklich andere Musik oder sehr so Left Field, Far Out Musik, wie auch immer man das nennen möchte. Für mich ist das irgendwo auf eine Art doch Pop, weil sie mit ihrer Stimme ja dann doch auch nicht nur was erzählen möchte, sondern das auch auf eine melodiöse Art macht, aber dann trotzdem so diesen holprigen Umweg über diese stampfenden Drums geht oder über diese sehr, ja, so mysteriösen Klänge, die da manchmal so drin sind. Also so ein bisschen Trip-Hop-Anleihen, wenn wir wieder bei Portishead wären. Irgendwo ist das so Songwriter-Musik, aber so sehr schiefe. Und diese Parallelwelt von Popmusik finde ich halt so toll und sie hat das auf eine sehr spannende Art ausgeleuchtet und das finde ich super und gerade diese, ja, die Songs klingen auch so, als würden sie zweifeln. Also ich finde, sie hat nicht nur eine Art gefunden, das inhaltlich rüberzubringen, wo wir beim Thema Mutterschaft sind. Sie singt ja in einem Song ja auch wirklich darüber, ne? Sie stellt ja die Frage, ne? Do you really wanna have a baby? Und dieses ganze Album ist ja durchzogen von Zweifel und die Musik unterstützt es auch auf eine sehr verschrobene Art. Das mag ich sehr gerne, hat manchmal was, fast was bedrohlich ist. Ich erinnere mich daran, dass du die eigentlich auch ganz gut fandest.
Ich fand die eigentlich auch ganz gut, aber nicht im Sinne von, dass es mich jetzt komplett vom Hocker gerissen hätte. Also ich hatte schon ein bisschen so meine, ja, Kritikpunkte noch. Ich finde auch, dass das Album diesen Zweifel total toll trifft. Irgendwie, also das ist jetzt wirklich nicht als Wortspiel gemeint. Mir fällt jetzt aber kein besseres Wort ein, deswegen sage ich es trotzdem. Es ist ganz versonnen, also so im, ja, also wirklich keine Absicht, sorry an alle da draußen, aber es hört sich wirklich so an, als ob sie so, ich weiß nicht, in der Küche steht und aus dem Fenster guckt und dann so, wie man dann halt manchmal so auf einmal so eine Sorge oder so hat oder einen Zweifel, wenn man gerade irgendwie Kartoffeln schält und dann so denkt, boah, will ich eigentlich ein Kind oder läuft das eigentlich gerade so, wie ich das mir vorstelle? Also das, ich finde, dieses Gefühl hat sie super getroffen, aber das war ja auch ein Thema, was wir im Podcast dieses Jahr öfter mal hatten. Das war für mich dann einfach oft nicht greifbar genug im Sound. Also es hat mich dann einfach stellenweise oft verloren, weil ich dann so ein bisschen abgedriftet bin, ist aber dann auch Geschmackssache einfach. Ich finde, das ist auf dem Papier für mich auch ein super Album. Aber ja, es hatte für mich dann trotzdem hier und da ein paar Längen.
Ah, guck mal, dann habe ich das falsch abgespeichert. Irgendwie war mir so danach, dass das für dich doch noch was gewesen ist. Aber dafür was ganz anderes. Du hast ja jetzt noch mal eine dritte Platte erstmal dabei.
Genau, und die hat uns, glaube ich, beiden gut gefallen. Die hast du mitgebracht und ich hätte sie mitgebracht, wenn du sie nicht damals in der Folge dann dabei gehabt
Ja.
hättest. Aber ich muss jetzt gestehen, ich habe schon wieder vergessen, wie man ihren Vornamen ausspricht.
Kielen.
Keelan, genau. Keelan Rose, natürlich. Wie konnte ich das denn
Ja, sieht man
vergessen?
doch an den Buchstaben.
Oder mit dem Album Constellation. Ja, das ist jetzt more of the same, was meine Adjektive für dieses auch wunderbare Album angeht. Das hat für mich auch was so Verträumtes gehabt, als ob ich so irgendwie in den, ja, genau, als ob man so in den Sternenhimmel guckt und sich so einmuckelt und ja, irgendwie, es zieht dann so an einem vorbei und man guckt und staunt und es ist irgendwie einfach so ein Album, was so die Schönheit von Dingen bestaunen kann und das hat mich wirklich absolut verzaubert dieses Jahr. Es gab viel irgendwie so Musik von von Frauen, die so sehr verträumt und verzaubert klang, finde ich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen mein Bias ist, weil ich vielleicht auch nach solchen Platten so ein bisschen gesucht habe, aber das war auf jeden Fall eins davon, was auch sehr, sehr, sehr nachhaltig sich bei mir festgesetzt hat. Weil es gibt ja auch manchmal, genau wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, bei den Jahreslisten, die man im ersten Moment vielleicht total toll findet oder auch umgekehrt vielleicht nicht so toll. Und das ändert sich dann im Laufe der Zeit, ne? Dass so ein Slowburner oder dann halt so ein Ding, was du dreimal hörst und du bist total begeistert und dann liegt es aber trotzdem den Rest des Jahres irgendwie ungehört im Schrank. Ja, da gehört sie auf jeden Fall nicht dazu mit Constellation. Also wirklich ein richtig, richtig tolles Album. Alle drei, also deine natürlich auch, aber jetzt aus meiner Brille gesprochen, alle drei sehr, sehr ähnlicher Vibe auch, finde ich.
Ja, ich mag, das ist übrigens ein guter Übergang zu dem, was du gerade hattest oder worüber wir gesprochen haben, dass eine Platte sich jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr nochmal neu zeigt. Jetzt, wo ich auch die Liste gemacht habe, ich habe die auch nochmal gehört letztens und die kam ja im Mai, glaube ich, raus und so die ersten Singles, also das ist ja auch nicht ihr erstes Album, aber ich kenne sie erst seit diesem Jahr. Und habe dann ein paar, also Simple war der erste Song, den ich von ihr gehört habe und der kam, glaube ich, im Februar, lass mich nicht lügen, oder März oder so raus. Und da hatte man noch so diese leichte Frühlingsstimmung, aber das Album kam ja raus, als wir dann so langsam in den Sommer übergewandert sind. Und das hat trotzdem alles gut funktioniert, weil das auch auf eine Art so Kanalsitzmusik ist. Aber jetzt gerade mit einem Stück Zupfkuchen im Café, sorry, ich bin mittlerweile in dem Alter, und mit einem heißen Tee dazu, that's my jam. Also das ist auf jeden Fall, das funktioniert jetzt nochmal besser. Und ja, das ist natürlich, also da rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist eine wirklich, wirklich schöne Platte und ich freue mich darauf, mehr von ihr zu hören. Ich verstehe auch, dass in manchen Reviews so ein bisschen so diese Kaffeehaus-Ästhetik vielleicht fast zu sehr ins Kitschige übergekippt ist. Aber für mich hat sich das musikalisch überhaupt nicht ergeben. Dafür war mir das dann trotzdem immer zu spannend genug und zu erzählerisch genug. Und nur weil sie diese Instrumente benutzt, heißt das ja nicht, dass alles gleich hier Fire and Forget so einmal durch die Ohrmuschel sich schmiegt oder so. Ich fand, da waren noch genug Widerhaken eigentlich dran. Das, was diese ja doch schwammige Genrebezeichnung dann ja auch mit uns macht, ist auch, dass wir in dieser einen Kategorie zwei extrem unterschiedliche Platten haben. Und zwar habe ich nämlich jetzt noch als drittes mitgebracht, weil eben für mich dieser Pop-Faktor groß da ist. Das ist eine Platte, die wir, glaube ich, in der letzten regulären Folge auch erst hatten. Das ist Area Silencio von Eat Girls. Dieses junge französische Trio, das auf Bureau B jetzt sein Debütalbum veröffentlicht hat. Überhaupt Bureau B, großartiges auch so Archiv-Label. Aber ich finde die neuen Releases bzw. die neu gesignten MusikerInnen da teilweise wirklich spektakulär und Area Silencio ist für mich wirklich so pluckernde, verhangen klingende Geistermusik, alles sehr nebelig, sehr, sehr kalt, sehr melodisch, aber eben auch, das ist das Minimal Wave Update für das Jahr 2024 meiner Meinung nach, also mag alles von den 80er Vorfahren gelernt haben, hat aber genug eigene Geschichte zu erzählen, sehr düstere Popmusik, sehr treibend, aber teilweise auch sehr schlurfig, also es ist für mich wirklich so alles dabei, wo ich mich so richtig dran hochziehen und so berauschen lassen kann. Und die kam auch wirklich zur richtigen Zeit. So maschinenmäßig, dubbige Post-Alles-Musik. Ach, das ist ganz großartig. Und alles daran ist für mich wirklich, wirklich grandios. Ist noch nicht so lange her, dass die rauskam. Und sie ist sehr im Ohr und läuft auch sehr oft. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie du die fandest.
Ich fand die auch ganz gut, ja. Und die im Gegensatz zu den anderen Alben, über die wir gerade gesprochen haben, also zumindest zum Teil, kamen die ja dann wirklich auch in der Jahreszeit raus, in ja. die sie auch hineingehört, ne? Also, ja. Die haben alles richtig gemacht mit dem Release-Datum. Also, ja, sehr neblig. Einfach total neblig. Mir war das dann stellenweise, auch ein bisschen zu monoton, aber nie im großen Ganzen. Also dann wirklich ja. So punktuell habe ich gedacht, okay, komm, jetzt kann es mal wieder losgehen. Aber das haben sie dann auch immer gemacht. Also von daher, das Album hat mir auch wirklich gut gefallen. Und ja, dieser kalte Sound, den so zu treffen, das ist auch, finde ich, immer eine hohe Kunst. Von daher ein würdiger Nominee.
Mhm. Und jetzt waren wir bei den Nominierungen. Wir haben uns ja jetzt mal darauf geeinigt, immer 3 Stück mitzunehmen. Und wenn ihr zum Beispiel meine Alben des Jahres Liste auch schon gesehen habt, dann wird das vielleicht keine Überraschung sein. Aber Area Silencio von Eat Girls ist halt meine Nummer 1 des Jahres. Es ist mein Album des Jahres. Und dementsprechend möchte ich das natürlich hier auch zum Sieger küren, eben weil diese Platte für mich so viel angestellt hat in den letzten Monaten und mich so sehr begleitet und für mich diese Form von alternativer Popmusik, wenn man das so möchte, eben über diesen sehr nebeligen Minimal Wave Kern einfach so genial aufgreifen kann und darf, dass dieses Album viele, viele Jahre bei mir bleiben wird. Ist das für mich hier das Album des Jahres auf jeden Fall in dieser Kategorie. Was wäre es denn bei dir?
Ja, bei mir ist es wirklich richtig, richtig knapp. Aber ich gehe da jetzt auch mit Beth Gibbons. Aber wirklich ein Müh. Und zwar wirklich nur daraus begründet, dass ich das Gefühl habe, da ist noch mal irgendwie, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht gemein, aber so ein bisschen mehr künstlerischer Anspruch vielleicht da. Also irgendwie, es fühlt sich noch mal so nach einem Stück Kunstwerk mehr an irgendwie, und das ist vielleicht das eine Mühe, was es für mich dann da nochmal hervorhebt im Vergleich zu den anderen beiden.
Das ist okay, die hören glaube ich eh nicht zu, ich habe es aufgegeben.
Glaubst du nicht?
Die beiden davon zu überzeugen, und ich glaube, das ist voll okay, und spätestens die Sprachbarriere würde uns sowieso einen Strich durch die Rechnung machen. Aber ich finde das cool, dass wir alleine jetzt in dieser ersten Kategorie 2 doch wirklich extrem unterschiedliche SiegerInnen haben, und das sind die ersten beiden GewinnerInnen hier, Beth Gibbons und Eat Girls.
Gut, als nächstes widmen wir uns House und Techno. Ich habe ja eben schon zu Beginn der Folge gesagt, dass das unter anderem Genres waren, die mich dieses Jahr, glaube ich, stärker begleitet haben als die Jahre davor. Das lag auch am Podcast. Und ich glaube, dass das ein Genre sein wird, eine Kategorie sein wird, wo wir zwei auch relativ weit auseinander liegen könnten in den Dingen, die wir so mitbringen. Aber ich bin gespannt, was du als erstes in den Ring wirfst als Contender.
Ja, also es ist ein Genre, was mich eigentlich schon, oder ne, Genre in Anführungszeichen, schon wirklich sehr, sehr lange begleitet. Und auch als ich dann angefangen habe, mich für diese Form von Musik zu interessieren, habe ich festgestellt, dass die so viel diverser und umfassender und abwechslungsreicher ist, als ich es mir hätte vorstellen können. Und das zeigt sich, glaube ich, auch in diesem Jahr so ein bisschen. Ich würde anfangen mit einer Platte, bei der ich weiß, dass du sie auch magst oder mochtest. Das war die des Norwegers André Bratten, der das Album Slay Tracks mitgebracht hat auf Small Town Supersound, auf dem dann später auch Actress veröffentlichen sollte. Ich muss ihn erwähnen, er ist nicht nominiert, ich sag's jetzt schon, aber ich muss ihn erwähnen, weil er eben auch auf demselben Label veröffentlicht hat. Und was ich daran auch so mochte, ist, wie clean auf, also es war trotzdem sehr, 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 sehr trocken und knarzig, aber wie clean und auf die Musik reduziert das Ganze war, keine große drüberliegende Geschichte. Das Ganze, wir hatten wirklich Tracks, die in sehr gemäßigtem Tempo aus sehr unterschiedlichen Soundperspektiven operiert haben, sehr sanft treibende Nummern, man hatte aber auch so leichte Acid-Noten und so einen hüpfenden Beat, so einen Hauch von Vocal-Sample, sodass man so teilweise an dieser 90er IDM-Warp-Schule andocken konnte, aber gleichzeitig auch so sehr schnell getakteten, so bleepigen Techno oder vielleicht auch schon teilweise auch wummernden, moderneren Techno mit dabei hatte. Und so hat sich auf eigentlich gar nicht mal so viel Musik und so viel Laufzeit, aber trotzdem ein super abwechslungsreiches Album ergeben, was ich in diesem Jahr in der Form auch wirklich gebraucht habe, weil dann doch viele relativ monoton daherkommen. Aber das war für mich auf eine Art so spannend und hat jedes Mal wieder zum Entdecken eingeladen, dass das für mich auf jeden Fall mit musste.
Ja, also ich fand das Album auch richtig großartig und ich habe jetzt gerade mit Schweißesperlen auf der Stirn festgestellt, dass auch das mir in meiner Auflistung dieses Jahr durch die Lappen gegangen ist. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal nacharbeiten, weil mich das auch wirklich begeistert hat. Und es war auch eins der Alben, die eben diese Tür für mich auch nochmal weiter aufgemacht haben in die Genres dieses Jahr. Weil es gibt ja manchmal so Gatekeeper, wo man jetzt gar nicht sagt irgendwie, oh, das Genre interessiert mich nicht oder so, aber wo man weiß, man kennt sich nicht so gut aus und es ist vielleicht schwierig, auch dann so die Referenzpunkte zu finden, um sich von dem dann weiter reinzuhangeln. Und das war für mich dieses Jahr André Bratten. Also ich habe das sehr, sehr, sehr viel gehört vor und nach der Folge, in der wir das Album besprochen haben. Und vor allen Dingen Mint ist für mich dieses Jahr hängen geblieben. Der hat es auf sehr viele Playlists bei mir geschafft. Das ist bei mir immer so die Überlebensversicherung für Songs und Alben. Also wenn die in mehreren Playlists auftauchen, dann ist das so die Heavy Rotation, die es auch braucht, dass es bei mir im Kopf bleibt. Und ja, hat mich auch wirklich durch viele, viele, viele Monate begleitet. Jetzt komischerweise die letzten 2, 3 Monate weniger gehört, obwohl ich mir auch da vorstellen kann, dass das eigentlich wunderbar gerade in diese Kälte passt. Also das müsste ich eigentlich mal wieder nachholen und mal wieder in mein Gedächtnis rufen. Perfekt, wenn ich es dann auch neu einpflegen muss in meine Liste.
Okay. Also wir machen jetzt, ihr hört das nicht, wir machen jetzt gerade eine Pause. Wenn ihr Melanie gleich wieder hört, dann haben wir 40 Minuten später hier weitergemacht, weil sie kurz Slay Tracks hat hören.
Nummer 1 des Jahres, ja. Genau. Ja, was ich jetzt als erstes mitbringe, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob wir das überhaupt im Podcast hatten. Und zwar Floating Points, Cascade.
Nee, hatten wir nicht.
Ich glaube nicht.
Nee,
genau.
Das hätte ich zu verhindern
gewusst. Witzig eigentlich. Ja, da bin ich gleich gespannt auf deine Meinung, weil das ist ja dann sicherlich was für dich Home-Turf ist und für mich nicht. Mir hat's richtig gut gefallen. Ich habe aber auch keine Historie mit Floating Points, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie die andere haben und das dementsprechend auch anders einordnen können. Aber ich habe das sehr unschuldig angenommen, das Album, und fand es wirklich richtig, richtig klasse. Es hat einfach so viele verschiedene Einflüsse und immer so noch die besondere Schleife drumherum, die es, finde ich, nicht belanglos macht oder irgendwie gleichförmig. Es sind so viele verschiedene Mikrokosmen irgendwie in diesen Songs teilweise, und ich habe es wirklich, wirklich, wirklich viel gehört. Ich kann mir vorstellen, dass du das ein bisschen anders siehst, und bin gespannt, was du da zu meinem Nominierten jetzt sagst.
Ja, ich hatte es in einer der letzten Folgen ja auch gesagt, dass ich riesengroßer Floating Points Fan gewesen bin oder auch bin natürlich noch und ihn vor kurzem auch live gesehen habe im Open Crowd in Wuppertal. Aber das hatte ja dann eher mit seinen DJ- und Unterhaltungskünsten zu tun und weniger mit der aktuellen Musik, weil ich schon der Meinung bin, dass das somit das Schwächste ist, was er bis jetzt gemacht hat. Ich war doch sehr enttäuscht von dem Album, hatte eigentlich auch Lust auf eine Return to Danceable Floating Points. Da war aber Crush, was 2019 rauskam, doch meiner Meinung nach wirklich haushoch überlegen. Das war mir dann doch ein bisschen zu stumpf auf eine Art. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man von ihm da ein bisschen, oder ich, dass ich da von ihm so ein bisschen was anderes oder ein bisschen mehr erwarte. Deswegen ist das Ganze leider dann nach den 3, 4 Versuchen, die er sich ja auf jeden Fall verdient hat, bei anderen hätte ich, glaube ich, nach einmal aufgehört, war das, also es hat mich einfach so gar nicht erreicht, so dieser Funke Funk, der eigentlich immer in dieser Musik dann doch noch drin ist, und so dieses dahergrooven, mir war das dann teilweise doch ein bisschen zu straight und hat irgendwie seine Handschrift verloren und hat einfach nicht so richtig connected bei mir, muss ich gestehen. Ja,
interessant. Also ich meine, das ist jetzt natürlich ein theoretisches Gedankenspiel, das sich nie irgendwie aufdröseln lässt, aber es würde mich mal interessieren, wie ich es sehen würde, wenn ich diese quasi Diskografie so viel genauer kennen würde wie du, weil man kommt natürlich auch mit einem ganz anderen Blick auf so ein Album rein, was nicht heißt, dass es dir gefallen würde, wenn du jetzt die anderen Alben nicht kennen würdest. Also es könnte ja trotzdem sein, dass du die gleiche Meinung hättest, aber ich würde mal gerne einfach in einem, also in so einem Paralleluniversum würde es mich mal interessieren, wenn ich jetzt Floating Points Fan wäre, was ich davon halten würde. Aber ja, ich fand's super und genau.
Ist aber ein guter Übergang zu der Platte In the Wake of Wolves von Fawlty D.L., weil den habe ich zur gleichen Zeit kennengelernt wie Floating Points, nämlich so Ende 2008, Anfang 2009. Und der ja aus der amerikanischen Perspektive so dieses ganze Thema Britbass, Dubstep, Post-Dubstep mit so einer jungligen Nebenecke aufgemacht hat und sich dann durch viele weitere Genres dann durch seinen musikalischen Garten bewegt hat und ist mittlerweile dann bei Central Processing Unit, dem Label, gelandet und hat so ziemlich, ja, so sehr weirde, spektakuläre, holprige ja, so ravige Elektro, also im Sinne des Elektro-Genres mit C gemacht, aber viel IDM, immer noch sehr breakbeatig auf eine Art. Und es ist auch das, was ich dann mag, wenn man sich so ein bisschen an das erinnert, was einen groß gemacht hat oder einen gut gemacht hat, aber das für was völlig Neues benutzt. Und das hat er wirklich herausragend gemacht auf der Platte und die ist bei mir auch in den Top Ten und läuft wirklich sehr oft. Und nachdem er quasi zwischendurch auch mal so diesen qualitativen Dip hatte, sage ich mal, den ich jetzt ganz persönlich bei Floating Points sehe, hat er sich da aber sehr gut wieder rausgekämpft, weswegen ich da auch bei Floating Points so meine Hoffnung habe auf jeden Fall, ja. Ja.
Ja, also bei mir ist es nicht in den Top 10, aber in den Top 50. Ich fand das super, super cool beim Hören, diese Layer rauszuhören. Also wie so übereinander geschichtet wird, das habe ich, glaube ich, selten zuvor schon mal so differenziert gehört. Also total beeindruckendes Album, hat mir auch total gut gefallen. Ich glaube, wenn wir jetzt in den Genres uns einigen müssten auf ein Album, was wir jetzt nicht tun, dann wäre das neben André Bratton, glaube ich, ein heißer Kandidat dann auf eine Kompromissentscheidung. Ja, ich zerstöre jetzt unsere Harmonie direkt, okay? Und zwar mit True Magic von Salute. Die habe ich ja im Sommer mitgebracht. Ich meine mich zu erinnern, dass das überhaupt nichts für dich war. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass du das jetzt nicht nochmal gehört hast im Laufe des Jahres. Und das ist sicherlich auch kein Album, was jetzt im Winter dazu gewinnen wird. Ich habe das unendlich oft gehört dieses Jahr. Ich glaube, es gibt kaum ein Album, was ich so oft gehört habe, außer wenn ich drüber nachdenke, eins, was ich hier auch noch hätte in den Ring werfen können, und zwar Hyperdrama von Justice. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil das auch nicht so richtig House und Techno ist, ne? Aber auch nichts anderes. Ja, aber True Magic von Salute, es ist für mich, hat's riesige offene Türen eingerannt, weil ich ja bekennender Disclosure-Fan bin. Und geht natürlich total in diese Kerbe Disclosure. Disclosure ist ja auch auf einem Song mit drauf. Und der ganze Vibe ist sehr, sehr ähnlich, nochmal vielleicht ein bisschen verspielter, weniger cool auf eine Art, also weniger so Instagram, mehr so, ja, mehr so tanzen, egal wie es aussieht. Aber eine richtige Sommerplatte, also happy, happy, happy. Das war, glaube ich, auch ein bisschen was dann im Sommer in der Folge bei dir ein Kritikpunkt war, dass das halt irgendwie nicht so der Vibe ist, irgendwie, der dir da gefallen hat, quasi. Ja, aber für mich, das ist jetzt ein Album, das bei mir in den Top 10 auf jeden Fall dabei ist, über die Genregrenzen hinaus.
Ja, Happy, Happy, Happy ist die dritte Platte, die ich hier mit nominiert habe, nicht unbedingt. Die haben wir
So, ich
tatsächlich,
dachte.
die haben wir tatsächlich gar nicht hier besprochen, was auch so ein bisschen daran liegt, dass ich die 5 Monate nach Release kennengelernt habe und die dann so ein bisschen immer so dazwischen rutschte und weil sie nicht streambar ist und zwar digital erhältlich ist, aber sonst halt auf Platte. Aber es ist ein Album, über das ich gerne spreche, beziehungsweise über das ich auch gerne geschrieben habe, nämlich das ist, ich habe dir zumindest von dem Titel mal erzählt, der Künstler heißt James Dean A4, weil ich habe tatsächlich reingehört, weil ich das Cover schön finde und den Namen toll finde. Und das ist dann doch manchmal der Weg zur sehr guten Musik. Licht an heißt das Album. Das ist ein deutscher Produzent und freischaffender Künstler, der lange unter dem Namen auch nicht mehr musiziert hat. Dennis Busch heißt er eigentlich. Und das ist für mich Musik, die diese so mitternächtliche 2009er Dial-Romantik, also Dial, das Hamburger so Edelhaus-Label, was dann eher so ja, mit farblosen Covern und sehr, ja, so romantisch angehauchte, so Minimal House-Techno-Musik veröffentlicht hat und gerade Ende der Nullerjahre so einen sehr krassen Run hat. Und das hat mich da sehr dran erinnert, auch durch die Samples. Und ja, dazu darf man tanzen, kann man natürlich tanzen, vielleicht auch eher zu etwas späterer Stunde. Aber für mich ist das auch ein absolutes ja, Kopfhöreralbum. Also fand ich wirklich ganz herausragend. Und ja, hätte ich es ein bisschen eher gefunden, hätte ich es auch im Podcast noch dabei gehabt. Und die letzte Platte von dir, jetzt erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran, ob wir die im Podcast hatten.
Die hatten wir nicht im Podcast
Auch nicht,
tatsächlich,
ne?
ja.
Das ist ja wirklich hier so
Nee.
die Nachrückerstunde gerade.
Ja, genau. Ich glaube, das war auch in einem Monat. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau welcher, aber da ist die bei mir knapp am Mitbringen gescheitert, weil ich die auch im ersten Moment nicht so ja, berichterstattungswürdig fand, weil es geht um Jamie XX in Waves. Und das ist halt ein Album von Jamie XX und das klingt auch wie ein Album von Jamie XX. Und als ich das damals gehört habe, habe ich gedacht, okay, es ist halt ein Album von Jamie XX. Also da waren dann andere Alben, die ich ähnlich gut fand, aber die ich spannender für einen Podcast fand, weil einfach mehr zu besprechen da war. Und ich habe aber da trotzdem in Waves einfach enorm oft gehört, Waited All Night ist, finde ich, einfach so ein, ja, als Millennial geht es einfach nochmal ans Herz, wenn man alle XX-Personen auf einem Song hat und dann auch noch auf so einem schönen Song. Das kommt sicherlich nicht an die Vorgängeralben ran, finde ich, aber ja, worüber reden wir da? Also das sind, die Vorgängeralben sind ja auch einfach so gut, ne? Also das ist ja dann nicht irgendwie von wegen, das war jetzt so, das davor war okay und jetzt ist es kacke, sondern wir reden davor eigentlich so kurz vor Geniestreich und jetzt halt immer noch sehr gut. Also genau, schade jetzt eigentlich rückblickend betrachtet, dass es dann doch nicht im Podcast war, auch wenn ich da meine Gründe für hatte, aber genau, hat mich dieses Jahr einfach sehr berührt, ohne dass es jetzt das Rad groß neu erfunden hätte.
Ja, aber dann ist doch jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt, um dann darüber zu sprechen. Und jetzt kannst du dir überlegen, du darfst jetzt gerne anfangen, was ist denn in der Kategorie, wenn man so möchte, dein Album des Jahres?
Ja, weniger knapp als davor auf jeden Fall. Für mich eindeutig True Magic von Salute. Das überstrahlt so viel dieses Jahr für mich in alle Richtungen. Das hat mich so mitgenommen. Also ganz in dem Fall ein easy pick.
Und ist ja auch dein Album des Jahres, wie wir in der
ist auch mein Liste Album des Jahres. Haben.
Deswegen ist es natürlich, genau. Wäre es ja sonst auch ein Skandal ohnegleichen, wenn das hier nicht auf Platz 1 gelandet wäre. Ja.
Richtig. Und ja, auch übrigens eins von drei Alben nur, den ich dieses Jahr wirklich 10 von 10 gegeben habe.
Okay. Ja, dann bietet sich das natürlich auf jeden Fall an. Ich gehe mit einem Album, was ich, seitdem ich es dann habe und zu spät kennengelernt habe, wirklich gerne hausieren gehe und es gerne empfehle. Und es ist natürlich, wir machen jetzt alles Licht an bei James Dina 4. Und vielleicht gibt es ja die kleine Chance, dass aufgrund dieses Sieges die ein oder andere Person dann doch einmal reinhören mag, um sich von dieser Musik verzaubern zu lassen, weil das bei mir definitiv funktioniert hat. Ich finde die Platte ganz, ganz grandios. Das ist ein ganz großartiges Hausalbum und sollte mehr Ohren bekommen. Deswegen ist Licht an von James Dina 4 hier meine Nummer 1. In der nächsten Kategorie, die es auch schon seit Jahren hier im Jahresrückblick gibt, ist es auch immer so eine Sache, was man am Ende darunter fasst. Bass Beats nennen wir das. Und für mich bedeutet das in etwa, dass Musik, die so ein bisschen aus der Geschichte britischer Bassmusik entstanden ist, aus der Tradition heraus, die so ein bisschen sich weiter entfernt hat von diesen ganz geraden Beats und Formationen. Also das, was vielleicht dann teilweise auch aus dem UK kommt, was dann eben mit Post-Dubstep-Bassmusik, Rave, Jungle, Drum and Bass und so weiter zu tun hat und so ein bisschen aus dieser Ecke kommt, vielleicht auch so Broken Beat, Breakbeat mäßig, was dann auch manchmal schon so ins IDM hafte taumelt, aber dann eben doch zu weit weg ist von dem, was wir vorhin besprochen haben. Und was sind denn deine drei Platten, die du jetzt hierfür nominiert hast?
Ja, ich habe einmal Black Life Red Planet dabei von Gum MP3. Das ist eine ganz verrückte Mischung aus Jazz und Jungle. Hatte ich auch im Podcast dabei, aber ganz, ganz, ganz am Anfang auch nur in der Kurzbesprechung. Deswegen kann ich mir vorstellen, ist das nicht mehr so präsent. Vielleicht bei dir, aber auch bei den HörerInnen. Also wirklich ein tolles Album, aber auch a lot. Also da muss man schon in der Stimmung für sein. Ich war das meistens und ich finde, es ist super einnehmend, es füllt einen total aus, dafür muss man dann bereit sein, aber alleine diese Mischung einfach aus so Jazz und Jungle, also da muss man auch erstmal drauf kommen. Genau, dann noch eins, auch aus dem Jahresanfang war Gyrofield, A Faint Glow of Bravery, das hat für mich, so wie André Bratten für mich vielleicht die Tür ein bisschen zum Techno aufgestoßen hat dieses Jahr, war das für mich die Tür zum Drum and Bass. Das ist ein Genre, wo ich mich wirklich echt immer schwer getan habe mit, aus den Nullerjahren herausgedacht war, das irgendwie immer so auf den Partys so die Wahl, gehe ich auf den Dubstep-Floor und auf den Drum and Bass-Floor und das ist bei mir halt immer der Dubstep-Floor gewesen und dementsprechend war mein Ohr da leider ein bisschen verstopft, aber das hat sich glücklicherweise geändert mit diesem Album, das auf Metalheads erschienen ist, wenn ich mich richtig entsinne, also auch richtig prestigeträchtig eigentlich veröffentlicht worden. Genau, und ähnliches Terrain, ganz anders, aber last but not least noch Entanglements von Alex Paris, der eher so in den glücklicheren Drum and Bass Gefield unterwegs ist, während Gyrofield eher so die Nächte und die Dunkelheit beackert, ist Entanglements so ein ganz, ganz warmes, offenes Album, was eben auch so mit Drum and Bass Rhythmen spielt und auch links und rechts sich ganz weit aufmacht und ganz viel reinholt. Und genau, das hatten wir, glaube ich, erst vor einigen Wochen im Podcast dabei. Und alle drei für mich wirklich tolle Alben dieses Jahr gewesen. Was hast du dabei?
Ja, ich habe mich dazu entschieden, ja, auch mal wieder eine EP mitzubringen, weil das für mich immer eine große Freude ist, wenn ich etwas aus dem Bereich finde, was so noch weiter existieren kann und dann quasi auch über diese klassische Zwölfer-Tradition oder so kommt. Und da gab es eben dieses Label White Peaches aus Manchester, was so ein bisschen die Antwort auf die Frage liefert, wo so dieser in Klammern Post-Dubstep-Sound eigentlich so geblieben ist, den es später ja eigentlich so wöchentlich gab und jetzt leider nicht mehr so häufig zu finden ist. Aber die Scurvy-EP des Produzenten Kali, von dem ich wirklich gar nichts weiß, außer dass er gute Musik macht, hat für mich doch deutlich dominiert. Und da sind wirklich ein paar ganz toll tief bassfrequentierte Tracks drauf, so ein bisschen Neon-Atmosphäre, UK Funky, klassisch verschleppter, so Dubstep-Sound der späten Nuller. Ganz, 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 ganz toll. Dann ein Musiker, den wir auf jeden Fall auch beide kennen, Ski Mask, der hat ja dieses Jahr wieder ein Album rausgebracht, Resort, bei dem man auch sagen kann, man könnte es auch fast in House Techno bringen, weil sich bei ihm diese Grenzen auf jeden Fall immer sehr fließend bewegen. Ich finde, es ist trotzdem immer noch genug aus dem klassischen Sound so dabei, um das Ganze hier mit reinzupacken auf jeden Fall. Und dann noch eine, ja, vielleicht auch fast eher so IDM-mäßige Platte, nämlich Septimo Sentido von Seth, die hier auch im Podcast dabei war, die auch so ein bisschen eher so dieses, ja, Breakbeatige hat, was ich doch sehr, sehr mag und ja, so sehr so spacige Synths hatte, ein bisschen Acid, aber auch so sehr so melancholische Synth-Melodien und das hat mir doch sehr, 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 sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dir glaube ich auch, ne?
Mir auch, ja. Also Ski Mask ist bei mir auch relativ weit vorne in der Jahresliste. Seth ist zumindest auch vertreten. Genau, also die haben mich beide auch echt abgeholt.
Was ist denn deine Nummer 1 dann in diesem Jahr? Also aus der
Meine Nummer 1 ist, ich entscheide mich für die dunkle Seite der Macht. Gyrofield, A Faint Glow of Bravery.
Ja, finde ich, hat mir ja auch auf jeden Fall gefallen. Ich gehe dann mal auf den, in Anführungszeichen, Außenseiter-Pick und zwar auf die Scurvy-EP von Kali, einfach weil ich es toll finde, hier auch nochmal eine 12-Inch dabei zu haben. Und weil das für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, genau das zusammenfasst, was ich mir in dieser Kategorie einfach allgemein wünschen würde. So toll die anderen beiden Platten auch sind, also sind sie ja. Aber das ist für mich doch die, doch klar deutlichste Definition dieses Sounds, die hier für mich reingehört. Und deswegen, ja, die Scurvy-EP von Kali und ist dann, wie gesagt, auch nochmal auf der Playlist drauf, weil wir jetzt alle Gewinner auch nochmal draufschmeißen, sofern es sie denn gibt.
Ja, für mich auch nochmal gute Hausaufgaben dann an der Stelle, weil das ja die einzige Scheibe ist da aus den drei, die ich nicht kenne. Also ich bin gespannt. Ja, kommen wir zu einem Genre, was, glaube ich, die letzten Jahre nicht in der Jahresbesprechung als eigene Kategorie dabei war. Oder? Korrigiere mich gerne.
Das ist richtig, ja. Das haben wir immer so nebenbei abgefrühstückt, ja.
Genau. Und zwar Rap, Hip-Hop, R&B. Genau, ich bin großer Rap-Fan, großer Hip-Hop-Fan, R&B. Normal groß. Aber höre ich auf jeden Fall auch gerne. Aber ich glaube, es gab kaum eine Folge dieses Jahr, wo ich nicht mindestens ein Rap-Album dabei hatte. Ja, ist für mich einfach ein riesengroßes Genre, was mich schon mein ganzes Leben eigentlich begleitet und ich glaube, dich auch. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, dass wir R&B mit aufgenommen haben, hilft mir, weil ich da eine Platte mitbringen kann, die mich in diesem Jahr ziemlich begeistert hat. Ich freue mich auch immer, wenn R&B nochmal so eine etwas neuere Ausfahrt nimmt und die Platte Made Mistakes von Clara LaSun hat mich doch sehr begeistert, weil das für mich so eine Art von so düsterem R&B ist, der auch gerade auf musikalischer und beattechnischer Ebene für mich etwas heraufbeschwört, was ich in der, ja, so Post-Bass UK Wonky-Musik vielleicht teilweise gehört habe von ProduzentInnen, die sich von so 90er R&B haben inspirieren lassen, um dann halt ein moderneres Update davon zu schaffen. Und ich finde, wenn es Alben gibt, bei denen man sich manchmal nicht sicher ist, ob das eher Ashanti oder Burial ist, dann finde ich, ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte. Deswegen ist das eine Platte, die mir doch sehr viel bedeutet in diesem Jahr. Und dann gleichzeitig habe ich noch was aus eher der UK-Ecke, Jonino 40 Neon Green, was auch so eine Platte ist, die man unter Umständen fast sogar auch unter Bass Beats hätte stecken können. Aber ich finde dieser sehr starke so Grime- und Rap-Ansatz, der da drin ist, der diese Musik so über die Straße schleift auf eine Art. Und das hat mich doch sehr beeindruckt und mir sehr gut gefallen. Ist ein sehr, sehr später Neuzugang quasi für mich für die Liste gewesen, deswegen auch noch nicht im Podcast gewesen. Und eine Platte, die wir, das kann ich ja schon mal spoilen, die wir ja beide auf unserer nominierten Liste haben, nämlich die neue JPEG Mafia, I Lay Down My Life For You, die ich vielleicht aber gar nicht gehört hätte, wenn du sie nicht mitgebracht hast, weil ich den so ein bisschen aus den Ohren verloren habe, aber dann wieder festgestellt habe, warum ich den ja eigentlich mag. Also ich höre die Musik ja gerne und finde seinen Ansatz auch ziemlich cool und dementsprechend ist das für mich auch eine der besseren Platten aus diesem Bereich gewesen.
Ja, genau. Also du hast es ja schon gesagt, die habe ich auch dabei, weil die mich auch einfach nachhaltig beeindruckt hat. Ich finde, er ist nach wie vor einfach so ein spannender Künstler. Er macht so viele Sachen, die zwar vielleicht nicht immer so 100% unvorhergesehen sind, aber eben doch immer 100% irgendwie JPEG Mafia und nie langweilig einfach. Und das schätze ich an ihm. Und ich kann sagen, die drei Alben, die ich jetzt auch dabei habe, eben inklusive JPEG Mafia, die spielen sich in meiner Jahresliste auch, ich glaube, innerhalb von 5 Plätzen ab. Also dieses Thema, warum nicht Platz 15, Platz 18, also das trifft mich jetzt hier sehr hart, weil das ist für mich alles eigentlich auf einem Level, obwohl es ganz unterschiedliche Sachen sind. Eben JPEG Mafia, dann habe ich aber auch noch Denzel Curry dabei. Das ist, glaube ich, wirklich eigentlich mein Lieblingsrapper von den aktuellen Rappern, sage ich mal, mit King of the Mischievous South Volume 2, also eine Ode an Memphis-Rap, Southern-Rap, was eigentlich nicht so meine geografische Ecke im Rap ist, aber ich glaube, diesem Album kann man sich einfach nicht entziehen, wenn man irgendwas mit Rap anfangen kann, mit englischsprachigem Rap, dann ist das einfach etwas, wo man, glaube ich, nicht irgendwie einen Fuß zu bewegen kann oder einen Kopf oder was auch immer, irgendwas an dem Körper. Es ist einfach eine absolute Partyplatte, die total nach vorne geht. Und das finde ich so faszinierend, weil er ja auch so introspektive Alben schon rausgebracht hat und er ist so vielseitig. Genau, auch einige Legenden des Memphis-Rap mit drauf vertreten. Also ja, ist wirklich ein großes Ding. Und last but not least habe ich noch Dark Times von Vince Staples. Das ist so richtig intimes Album. Man guckt so richtig tief in den Kopf hinein und in die Sorgen und in die Ängste und in die Nöte. Und es klingt auch gar nicht immer unbedingt so trist. Also mein Lieblingssong zum Beispiel Etouffee, der klingt eigentlich so vom Beat und wie er rappt, klingt er eigentlich relativ so easygoing. Aber es ist eigentlich nichts easygoing auf diesem Album. Es ist halt wirklich Dark Times und ja, alle drei Alben für mich total prägend irgendwie für dieses Jahr. Und auch witzige Interconnections. Also ich glaube, beide, Vince Staples und Denzel Curry, sind, glaube ich, auf dem JPEG Mafia oben drauf zum Beispiel. Also es ist dann witzig irgendwie, wie klein diese Musikwelt dann auch manchmal ist. Ja, was würdest du denn als Nummer 1 aus dem Hut ziehen in dieser Kategorie?
Ja, dann würde ich doch mal die Mathematik heranrufen und sagen, was ist die kleinste Zahl, was die Platzierung angeht, auf der Liste der Alben des Jahres. Na, ich muss da schon auf jeden Fall mich für Made Mistakes von Clara LaSun entscheiden, weil das für mich ein Album ist, was ich in meinen Alben des Jahres kein zweites Mal habe. Also es ist schon eine relativ singuläre Erscheinung. Und ich finde, sie ist auch eine Musikerin, bei der ich jetzt schon weiß, dass ich mich auf die nächsten Releases einfach total freuen werde, weil ich richtig Bock habe, herauszufinden, was da als nächstes kommt. Und das ist gleichzeitig, finde ich, auf eine Art, also relativ in Anführungszeichen, far out, was so R&B angeht. Aber gleichzeitig hat das auch totalen, so Mass Appeal, weil das ist jetzt nicht unbedingt eine kleine Künstlerin. Also die ist, glaube ich, auch schon in ihrem Millionenbereich mittlerweile, was monatliche HörerInnen oder so weiter angeht, falls das wichtig ist für Menschen oder so, aber mit Musik, die so ein bisschen ja, das so ein bisschen über eine andere Art geht und so ein bisschen so diesen düsteren Anstrich hat und auch sehr viel mit ihrer Stimme da anfangen kann und einfach die Beats auch dafür hat, die ich großartig finde. Und deshalb in der Kombi gewinnt sie bei mir hier dieses Jahr. Und bei dir?
Okay, ja, bei mir, boah, ich glaube, das ist halt auch wirklich jetzt sowas, wo ich mir wirklich gut vorstellen kann, wie ich in einem Jahr, in 3 Jahren, in 5 Jahren auf diese Liste gucke und denke, ha, eigentlich das andere Album habe ich doch jetzt über die letzten 5 Jahre eigentlich 3 Millionen Mal öfter gehört als dieses. Aber gut, jetzt ist es, wie es ist. Vom Gefühl her entscheide ich mich für Dark Times von Vince Staples. Alle 3 Alben waren für mich wirklich auf extrem hohem Niveau, aber Dark Times war für mich nochmal vielleicht so diese Spur intimer und überraschender dadurch auch. Also die anderen beiden trotzdem auch tolle Alben und ich kann mir vorstellen, in einem Jahr kann ich das nicht mehr nachvollziehen, warum ich jetzt Vince Staples vor Denzel Curry oder so gesehen habe, aber vielleicht auch nicht, also wer weiß. Auf jeden Fall alle 3 super, aber Dark Times für mich der Gewinner.
In der nächsten Kategorie, die wir seit Jahren einfach nur Gitarre nennen, weil es uns das einfach viel einfacher macht, haben wir natürlich auch ein paar Platten dabei. Und ich finde da auch schon, wenn ich auf die Liste unserer Nominierten sehe, wie unterschiedlich sich das Ganze aufstellt und wie wir so dieses Konzept Gitarre eigentlich verstehen, weil das kann man natürlich jetzt in dem Rock-Modus betrachten. Wir können so aus diesem ganzen Indie-Rock-Gedöns kommen. Wir können uns aus dieser Post-Punk-Ecke dem Ganzen widmen. Wir können aber auch die Gitarre als ja, wichtiges Element in komplett anderer Musik hier uns für aufstellen. Womit geht's denn bei dir los? Was ist denn die erste, die du mitgebracht hast?
Ja, bei mir geht's mit einem Album los, was eigentlich lustig ist, dass ich sowas nominiere, wenn ich die ganze Zeit immer meckere, dass es irgendwie einen Grip haben muss, was ich höre. Und zwar mit CD Wallet von Homeshake. Das ist ein ja, Slowcore Bedroom Pop Künstler. Ich hatte das Album auch damals mit in der Folge. Ist so ein bisschen Mac DeMarco, aber auf Depression. Und das ist für mich ein total tolles Album dieses Jahr gewesen, weil es eben diesen Vibe hat von traurig auf dem eigenen Bett sitzen und eigentlich nichts anstellen können, außer eben auf dieser Gitarre jetzt zu zupfen und das dann eben noch irgendwie durch den Computer zu jagen. Es ist, glaube ich, ein großes Kind seiner Zeit, mit diesem Emo-Pop, Emo-Rap-Vibe, den es ja so gibt gerade, der auch langsam, finde ich, wieder so ein bisschen am Abflauen ist. Also mal schauen, wie ich das Album in 10 Jahren finde. Ich weiß nicht, ob das den Test of Time übersteht, aber ist ja auch völlig egal, weil dieses Jahr fand ich es richtig toll. Und es hat mich dieses Jahr total berührt und abgeholt, weil ich eben diese Emo-Anleihen auch mag, wenn die so eingesetzt werden, wie Homeshake das macht, nämlich auf so eine authentische und sich selbst auch nicht zu ernst nehmende Art und nicht auf diese kitschige, ins My Chemical Romance-mäßige kippende Art. Genau. Deswegen ist das ein Gitarrenalbum, was sicherlich nicht so einen Fokus auf die Gitarre hat, weil es einfach sehr, sehr, sehr zurückgezogen und zurückgenommen ist, aber nichtsdestotrotz bringe ich das mal an der Stelle hier unter.
Ja, so zurückgenommen wäre für mich auch ein gutes Wort, um die Band Selinoppel zu beschreiben, die ich wirklich, wirklich liebe und trotzdem oft vergesse, dass sie überhaupt existiert. Nämlich weil ich höre sie halt so exzessiv, wenn eine neue Platte kommt, dass ich es dann fast gar nicht mehr kann. Und jetzt gerade ist halt wieder eben diese Phase. Selinoppel ist halt so eine sehr so drony, ambient, post alles Slowcore-Band aus Chicago, die auch im Laufe der letzten 20 Jahre halt viele so Entwicklungen durchgemacht hat, war auch teilweise wirklich so eine straighte Ambient-Band auf eine Art, hat aber jetzt eben mit so sehr rhythmischen Drumschlägen, Holzbläsern, Vibraphonen und so einem wirklich sehr, sehr schönen, luftigen Gefühl, was diese Platte auszeichnet, neues Album am Start, Everything is Simple heißt die, was für mich entfernt, was mit Gitarre zu tun hat, einfach weil sie dann zwischendurch diesen Raum kriegt. Das ist alles sehr luftig. Ich finde, alle klingen auch so, als wären sie meilenweit voneinander entfernt, aber zwischendurch grätscht da so eine zarte Gitarre, aber trotzdem wieder rein und hält den Laden für mich zusammen, wenn man so möchte. Das ist halt da in dem Fall sehr wichtig, ja.
Ja, das hat mir auch wirklich gut gefallen, das Album. Also sehr deprimierend, aber deprimierend ist ja auch nichts Schlechtes. Also in der Musik zumindest, finde ich. Wenn das ein Album schafft, dass es dich irgendwie in so eine Stimmung bringt, dann muss es ja in dem, was es tut, sehr überzeugend sein. Sonst geht es ja einfach an einem vorbei, würde ich sagen, oder? Also wenn es jetzt so auf traurig macht, aber auf eine schlechte Art, dann rauscht es einfach vorbei und du fühlst dich genau wie vorher. Aber wenn es deine Gefühle irgendwie beeinflussen kann, und das hat es bei mir dieses Jahr, dann ist es auf jeden Fall, dann drückt es die richtigen Knöpfe, sage ich mal. Die richtigen Knöpfe hat bei mir Warm Exit dieses Jahr gedrückt, und zwar mit dem Album Ultra Violence. Das war mein, ich glaube, allererstes Album, was ich mitgebracht habe. Und ich war mir im Januar, beziehungsweise bei der Aufnahme dann oder der Veröffentlichung im Februar, sehr sicher, dass das am Ende sehr, sehr, sehr weit vorne in meiner Jahresliste landen wird. Und tatsächlich habe ich dieses Album auch wirklich das ganze Jahr über gehört. Also ab und zu hat es dann mich wieder mal für 2-3 Wochen verlassen und dann kam es wieder irgendwie wie so ein Bumerang zurück und ich habe es wieder wie in der ersten Sekunde geliebt. Ich habe diese Band irgendwie so verfolgt, einfach zu schauen, weil sie ja nun sehr, sehr unbekannt und klein ist. Sie kommen aus Belgien, haben jetzt nicht irgendwie schon die große Fanbase gehabt. Ich glaube, 4-stellige Followerzahl auf Instagram, als wir die Folge aufgenommen haben. Und jetzt so zu verfolgen, wie sie ihre Gigs spielen, wie es dann vielleicht auch mal außerhalb von Belgien passiert, wie es dann irgendwann in Deutschland ist, weil ich mich erinnere, ganz am Anfang hatte ich ihnen auch mal bei Instagram geschrieben, so, hey, kommt ihr auch mal nach Deutschland? Und dann meinten sie, ja. Mal gucken, hoffentlich. Und jetzt ist es auch schon so weit gewesen. Und das liebe ich einfach, wenn man so kleine Platten findet, die noch nicht so einen Support irgendwie haben können und man dann so dabei ist, wie diese Band dann über die Platte auch ein bisschen wächst. Jetzt habe ich noch gar nichts über die Musik gesagt. Also es ist Post-Punk. Und zwar richtig klassischer Post-Punk. Die gucken ganz, ganz arg in die 70er und 80er Jahre, aber es ist trotzdem total modern und es ist richtig wütend. Es hat wirklich noch Punk in sich. Es ist nicht einfach nur das abgeklärte Runterspielen von Leuten, die jetzt mit Punk irgendwie nichts zu tun haben, sondern das hat wirklich einen starken Fokus auf Punk. Ich glaube und weiß auch, dass sie auch sehr viel zum Beispiel deutschsprachigen Punk aus den 70ern hören und das hört man, finde ich, auch raus. Also wenn man da irgendwie was mit anfangen kann, dann ist das sicherlich ein Album, was einem irgendwie was geben wird aus unterschiedlichster Richtung.
Ja, ich musste auch dran denken, als ich das in der Liste gesehen habe, krass, wie lang das her ist, dass wir darüber gesprochen haben. Das war so früh. Und dann ja interessant zu sehen, wie sich das, wie du sagtest, wie sich das entwickelt, ne? Wer so alles dazukommt, nachdem sie natürlich hier im Podcast gefeatured wurden, ist ja klar, dass das Ganze dann logisch explodiert. Und
dann kommt das Following, halt, ja.
Zwei Leute mehr dabei sind, ja. Ja, auf jeden
nämlich
Fall.
Du und ich.
Ja, genau. Meine zweite Platte ist tatsächlich so eine sehr typische, wenn man so will, Indie-Pop-Platte. Die hatte ich auf jeden Fall auch mit im Podcast. Das ist nämlich das Debütalbum von English Teacher. Und die hat sich einfach total bei mir gehalten, weil das so eine sehr schöne, ja, so in britischer Gitarrenpop-Tradition formulierte Musik ist, die einfach nur aus Hits besteht, aus Gitarren-Indie-Pop-Hits, die so wirklich zum Tanzen einladen. Und für mich ist auch weiterhin The World's Biggest Paving Slab einer der Hits des Jahres. Und ich finde das alles ultra geil. Ich finde die Stimme der Sängerin Fontaine immer noch total großartig und die knallt für mich immer noch total gut. Das ist so eine von diesen, ja, von diesen Platten, die in dem Sinne nichts Besonderes mit ihrem Genre machen, aber einfach innerhalb ihres Korsetts alles richtig, so würde ich das sagen. Ja, also die mag ich immer noch total gerne und hat sich deshalb auch bis zum Schluss relativ weit oben gehalten, ja.
Ja, da muss ich jetzt gestehen, dass ich die ein bisschen vergessen habe. Ja. Also ich kann mich natürlich erinnern, dass ich sie gehört habe, aber ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, was ich dazu gesagt habe. Und ich habe eine vage Erinnerung an den Sound. Aber ich glaube, das ist was, das muss ich nochmal neu besuchen, weil ich die wirklich ein bisschen aus den Augen verloren habe. Oder aus den Ohren, je nachdem. Genau. Ja, was natürlich bei mir präsent war, ist mein dritter Nominee. Und das sind die Nerven. Mit dem Album Wir waren hier, ebenfalls Post-Punk, ganz anders als Warm Exit, dennoch die Nerven, für mich ist das die interessanteste deutschsprachige Band aktuell, das ist super, super dringliche Musik, ganz, ganz unmittelbare Musik und die sind super verzweifelt und wütend ob der Umstände in der Welt, glaube ich, und das hört man auch diesem Album an und es hat mich sehr berührt an vielen Stellen. Es hat für mich irgendwie viele viele Tokotronic-Wunden überpflastert, die Tokotronic, was eigentlich so, ich sag mal, eine meiner Lieblingsbands überhaupt ist, so ein bisschen gerissen hat, weil die mich so ein bisschen verloren haben. Was auch okay ist, ne? Musiker entwickeln sich weiter und dann muss das auch nicht immer irgendwie jeder Fan dann toll finden. Aber die Nerven füllen jetzt gerade für mich irgendwie so ein bisschen das Loch, was Tokotronic gerade hinterlassen hat. Und es ist einfach, ja, plakative Musik, trotzdem sicherlich nicht doof, sondern schon mit Köpfchen dahinter, aber es wird jetzt nicht irgendwie noch nach dem fünften Fremdwort gesucht, um jetzt den Text irgendwie besonders spektakulär wirken zu lassen. Ist auch mal auf die 12 und hat vielleicht auch mal einen einfachen Reim. Aber genau das passt ja auch dazu, wenn man irgendwie wütend ist und eine Message hat, die man jetzt einfach nur rausbringen möchte erstmal, weil man findet, dass die gehört werden muss. Genau. Deswegen für mich ein ganz wichtiges Gitarrenalbum in diesem Jahr.
Ja, ich erinnere mich auch daran, wie du davon geschwärmt hast. Und nächstes Jahr wirst du dann ja Tokotronic mit in die Folge nehmen, gehe ich mal stark von aus.
Ich habe schon Angst, ja.
Ja, und ich erst.
Sie auch. Ja.
Ja. Wir haben alle einfach Angst. Das wird einfach eine.
Alle haben Angst.
Alles ist alles ganz schlimm für uns. Wir brauchen danach alle umso mehr Therapie. Ich habe jetzt noch eine Platte mitgebracht, die ich eigentlich gerne auch regulär mit in die damalige Folge genommen habe, aber das war ein so voll gepackter Monat, ich erinnere mich daran, das ist auch noch gar nicht so lange her, und zwar eine Platte When You Gonna Tell Them, Tell the Truth, Aaron, so nämlich von Milo Korbensky, den ich großartig finde, und das ist nochmal so ein bisschen eine düstere, so fuzzy Version von Post-Punk Indie-Rock, und ich finde, der Typ hat mit seiner Maske und seinem Cowboy-Hut mir auf jeden Fall den Hit des Jahres spendiert. Der heißt nämlich Booksmart Honey. Das ist für mich auf jeden Fall der größte Ohrwurm des Jahres. Und ich finde, dafür dürfte man dieses Konzept Indie-Disco vielleicht nochmal kurz vom Friedhof zerren, wenn es denn auch mal erlaubt wäre, neuere Musik da zu spielen. Aber nein, es läuft natürlich zum 100. Mal Books from Boxes, weil was sollte da auch sonst laufen? Was anderes kennt ja wieder keiner. Ich finde, es ist auch, also umso mehr, weil ich ja gerade das bei English Teacher auch so genannt habe, eine Platte, die so mit der Gewissheit konzipiert wurde, nur aus Hits bestehen zu dürfen. Und das hat er durchgezogen. Er hat eine Platte rausgebracht, auf der jeder Song als Single ausgekoppelt werden dürfte, falls man das noch sagen darf heutzutage. Großartig und tolle, tolle Platte, und hätte es unter anderen Umständen noch normal in die Folge geschafft, aber hat nicht ganz gereicht. Aber sie ist dann doch umso weiter gewachsen, und alleine durch die großen Hits wie Booksmart Honey ist das am Ende dann nochmal eine große Nummer geworden. Ist auf jeden Fall mein Song des Jahres, aber ja.
Ah, krass.
Großartige okay. Platte, ja.
Cool.
Was hat dann für dich gewonnen in der Kategorie in diesem Jahr?
Ja, für mich gewonnen, das hat tatsächlich Warm Exit. Also die haben zwar nicht mehr die Nummer 1 in meiner Gesamtliste abgeräumt, aber das war auch knapp, und das ist eben ein zweites von den drei Alben, die für mich dieses Jahr eine 10 von 10 waren. Und ich bin da wirklich nicht sehr freigebig, muss ich dazu sagen. Also für eine 10 von 10, das muss dann schon sehr auf die 12 gehen bei mir und auch nachhaltig gehört werden. Das gebe ich nicht so oft her, und in dem Fall schon und sehr gerne. Mhm. Bei dir bin ich gespannt.
Ja, ich finde es tatsächlich tricky, weil ich mich so zwischen zwei Routen fast entscheiden muss. Also ich sag mal so, ich würde als erstes English Teacher herausnehmen, so sehr ich das mag, weil ich dann denke, entweder gehe ich auf diese düster post-punkigen Tanzflur-Smasher von Milo Korbensky, oder ich gehe halt zu Selenopel, was ja wirklich das Gegenteil ist. Das ist ja so eine, die Gitarre ist zwar wichtig, aber Herbst-Winter-Blues, sage ich mal, evozierende Musik ist. Und das ist schwierig, weil ich jetzt gerade, weil die auch in der
Drums.
Liste, die sind in der Liste auch so nah beieinander, dass ich jetzt nicht einfach nur sagen kann, ja, die eine Platte ist jetzt den einen Platz höher, deswegen entscheide ich mich dafür. Weißt du was, ich nehme jetzt einfach mal Milo Korbensky, weil es für mich, Selenope liegt zwar über Milo Korbensky in der Jahresliste, aber ich gehe jetzt mal einfach nur von diesem Genre in Anführungszeichen aus. Selenope hätte auch in andere Musik gepasst, unter Umständen vielleicht. Und wenn ich jetzt wirklich auf Gitarre gehe und das so ein bisschen nach vorne ziehe und wieder so diese noisy, fuzzy Gitarren so durch diese Songs brettern, dann gehe ich mal einfach von dem Genre selber aus und dann, also von diesem Genre in Anführungszeichen, und dann kriegt er den Punkt hier in dem Fall.
Ja. Oh, fair enough. Gut. Last but not least zumindest was die Soundkategorien angeht. Danach kommt ja noch eine extra Kategorie, die jetzt mit dem Sound nicht so viel zu tun hat. Widmen wir uns jetzt der anderen Musik. Alles, was nicht so ganz in das passt, was wir bis jetzt besprochen haben an Oberkategorien und Oberbegriffen. Wobei du ja auch schon meintest, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Manches kann sicherlich auch woanders verortet werden, aber ja, die Alben, die wir jetzt mitbringen, sind vielleicht so die am schlechtesten irgendwo anders reinzustecken sind. Was hast du denn da als erstes dabei?
Ja, das beste Genre der Welt, was keins ist, definitiv. Es ist aber auch nicht die Musik, die sonst nicht überall reinpasst. Ich finde, davon hat sie sich schon gelöst. Also es ist nicht so, dass man hier einfach kein Genre mehr findet und dann nicht weiß, wohin damit, sondern eher, ja, sich sagt, das ist halt so anders wirkende oder so, ja, so besonders arbeitende Musik, dass sie da rein muss. Ich habe auf jeden Fall erstmal Jabu dabei, die auch in der letzten Folge Thema waren. Das Album ist Soft and Gatherable Star. Dieses Trio aus Bristol, die sich nach einem Fischwesen aus den Zelda-Videospielen benannt haben und auch sehr dafür zu haben sind, so diese vernebelten Mitternachtsstunden ja, mit Musik zu begleiten und so ein bisschen das Gedankenkarussell anzutreiben. Und ich finde, das ist halt so eine sehr großartige Mischung aus Trip-Hop, Dub und R&B, so eine Kombination, die vielleicht am Anfang so ein paar Fragezeichen aufwirft, aber dann merkt man schon, dass das funktioniert und die Art und Weise, wie sie das eben machen und wann mal welches Genre so in den Vordergrund rückt und wie sie da mit Beats, Gitarren, Synthesizern und auch so einer sehr verhalten, ja, Stimme da das Ganze aufwirbeln, das ist schon wirklich toll und ich mag auch daran, dass sich das Songwriting nie so richtig hinter der Atmosphäre versteckt, sondern beides so wunderbar zusammen funktioniert. Das ist so, ja, Musik für den letzten Bus der Nacht, der einen auch nach Hause bringt, ja, würde ich sagen, ja.
Ja, also das Jabu-Album hat mir auch gut gefallen, das war ja in der gleichen Folge wie Eat Girls.
Genau.
Richtig? Mhm. Genau. Und es hat für mich auch einen sehr ähnlichen Vibe gehabt. Also während Eat Girls, vom Sound natürlich ganz andere Nummer, ne? Aber während Eat Girls eher so dieses Neblige hat, wo die Uhrzeit vielleicht gar nicht so festgelegt ist, hat Jabu eben sowas Düsteres mitgebracht, was ja, was so wirklich richtig nach Nacht klingt und nach Einsamkeit und aber sich vielleicht auch in der Einsamkeit finden. Also mir hat das auch wirklich, wirklich gut gefallen, das Album. Ich habe als erstes was dabei, was ich nicht im Podcast mitgebracht hatte. Und es ist jetzt auch nicht andere Musik im Sinne von, ja, irgendwie nochmal dieses Emporgehobene, sage ich mal. Sondern für mich ist das ein Album, was andere Musik ist, weil es nicht so richtig in das Ursprungsgenre passt, in das man es eigentlich stecken könnte. Und zwar rede ich von Bright Future von, ja, wie spricht man sie aus? Adriane Lenker, da sie Amerikanerin ist, nehme ich mal einen Adrian Lenker. Das ist eigentlich, ja, was, also Singer-Songwriter mit Folk-Einflüssen, mit Alt-Country-Einflüssen. Aber es ist irgendwie für diesen kleinen Bereich zwischen Country und Singer-Songwriter und Folk ist es eigentlich zu traurig, als dass diese drei Worte das wirklich angemessen beschreiben würden. Es ist ein sehr, sehr, sehr trauriges Album, das ich in diesen Genres so gar nicht erwarten würde. Und das macht es für mich irgendwie zu anderer Musik, weil das eben so ganz für sich singulär so eine kleine Nische gefunden hat, die in den anderen drei Begriffen einfach nicht so richtig widergespiegelt ist und es gibt eben auch keinen Begriff, der das so zusammenzurrt. Und ja, ich kann auch gar nicht so richtig begründen, warum ich das Album nicht mitgebracht habe, weil ich mich ehrlich gesagt einfach gar nicht daran erinnere. Aber ich habe das wirklich sehr viel gehört, ist für mich auch eher ein Grower gewesen, also sicherlich nichts, was mich jetzt beim ersten Hören so richtig umgehauen hätte und auf dem Level da weitergelaufen wäre, sondern das hat schon ein paar Durchgänge gebraucht, auch um diese Traurigkeit vielleicht zu durchsteigen, würde ich mal sagen.
Was die Stimmung angeht, kann ich direkt weitermachen. Ich glaube, andere Musik ist selten extrem fröhliche Musik. Ein Album, was ich wirklich über alle Maßen großartig finde, ist Leave Another Day von Milan W., einem belgischen Musiker. Wir hatten es ja dieses Jahr eh so ein bisschen mit Belgiern hier. Der, finde ich, Musik für das Ende schreibt eigentlich. Also auch hier so ein bisschen der Anknüpfpunkt Astrid Sonne, die ja auch zum ersten Mal mit ihrer Stimme musizierte hier, also so direkt hat er jetzt erstmals so richtig seine eigene Stimme auch auf Platte gebannt. Und ich finde, das ist so der letzte kollektive Seufzer in den Abendhimmel. Es ist wirklich, das ist Musik zur Selbstdemontage, das ist so ein bisschen der alten Liebe nachhängen, es ist ein bisschen aufgeben, kapitulieren, es ist ganz viel Ratlosigkeit, es ist Rastlosigkeit, es ist aber extrem viel Gefühl und ich finde das so schwer, das zu verorten in einer Zeit, in einem Genre, in einem Stil. Es ist natürlich, irgendwo ist es ein bisschen Dream-Pop, irgendwo ist es ein bisschen so experimentelle Avantgarde, es ist irgendwie so ein bisschen alles und gar nichts und es ist vor allem aber Musik, die im Herzen stattfindet und da vielleicht so ein bisschen rumwütet und das hat er mit Leave Another Day ganz herausragend hinbekommen und da auch mit Face to Face einen der Songs des Jahres kredenzt, also die Platte, die leider chronisch ausverkauft ist, es sind aber auch leider nicht viele davon gepresst worden, ja, fand ich super, fand ich richtig, richtig gut, ja.
Ja, jetzt dann will auch noch hören. Was für mich zum Nacharbeiten. Ja. Ich auch.
Ja, mach das. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass dir das gefällt. Vielleicht dann nicht unbedingt das, also weil er halt immer damit bricht. Jetzt gibt es immer wieder einen Song, in dem gesungen wird und dann wieder so ein Instrumental. Weiß ich nicht, ob dich das dann so rausreißt oder ob das gerade für dich dann auch macht. Aber das ist auf jeden Fall auch den Versuch wert. Also das hör dir mal an.
Ja, also rein von der Beschreibung müsste es eigentlich was sein, was mich zumindest nicht enttäuscht. Ja, nicht enttäuscht hat mich auch das Album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace von Shabaka. Und ich glaube, das war jetzt gar nicht unbedingt für alle dieses Jahr so selbstverständlich, nachdem der einfach mal flugs das Hauptinstrument gewechselt hat und sich jetzt dem Flötenspiel hingegeben hat. Auch da könnte man jetzt sicherlich irgendwie ein Label draufpressen. Also Jazz bietet sich natürlich an. Trotzdem bringe ich das hier mit. Ich meine, gut, einerseits haben wir keine Jazz-Kategorie. Also von daher kann man das natürlich sowieso jetzt irgendwie easy so in so eine Miscellaneous-Schublade stecken. Aber deswegen stecke ich es nicht in andere Musik, sondern ich stecke es in andere Musik, weil es sich auch über Jazz schon lange erhoben hat, was Shabaka macht. Er ist natürlich ja mit diesem Genre irgendwie verbunden, das ist klar. Aber was auf diesem Album passiert, hat mit Jazz natürlich auch noch was zu tun, aber eben nicht nur. Das ist auch ganz viel New Age und Ambient. Und auch hier wieder, ich weiß, dass ich da vielleicht eine gesprungene Platte bin, aber auch ganz viel so Naturerfahrung und ja, sowohl die Wahrnehmung von Natur als auch, glaube ich, so diese Selbstempfindung als Teil von Natur macht es für mich zu etwas, was eben sich irgendwie erhebt über die Klassifizierung in ein Genre. Und ich fand das Album wirklich großartig, mochte auch all seine, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Jazz-Sachen davor gerne. Aber ja, das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Lane, die er damit dieses Jahr bedient hat, finde ich.
Ja, ich habe noch eine Platte dabei, die auch definitiv, die muss in dieser Kategorie auftauchen, mir würde wirklich nichts anderes einfallen. Es ist ein Album, was ich wirklich, also was jahreszeitenübergreifend herausragend ist. Es ist das auf jeden Fall beste Album dieser Musikerin. Es ist die griechische Orchestermusikerin Sissi Rada, die Harfenistin und wirklich die mit diesem Instrument schon so viel Gutes angestellt hat, aber sich in diesem Jahr selbst übertroffen hat, die vor kurzem ja sogar noch ein zweites Album in diesem Jahr veröffentlicht hat. Und oh, wow. Aporia hat sie auf dem ganz, ganz großartigen Album Strom veröffentlicht und passt mit dieser Platte super dahin. Sie hat eigentlich nur so einen alten Prophet 5 Synthesizer, ihre Stimme und ihre Harfe benutzt, um damit dann trotzdem 10 Songs zu schreiben, die halt wirklich sehr viel antäuschen und sehr wenig ausformulieren wollen, aber dabei wirklich viel erzählen können. Ich finde, sie macht trotzdem eine sehr große Welt damit auf. Es sind teils sehr trockene Beats, was natürlich auch von dem Synthesizer ausgesteuert wird. Ganz tolle Flächen- und Störsounds, die sich da so reinmischen, aber gleichzeitig hat sie da ihre Stimme, die wirklich wie ein eigenes Instrument so da drüber schabt oder so Löcher bohrt in diese Musik und das Ganze dann mit der Harfe anreichert, die nicht immer so lieblich klingen darf, wie man vermuten würde bei dem Instrument. Und ich finde das total, finde es richtig gigantisch und finde es auch toll, wie sich diese Platte Genres einfach mal so komplett verweigert und deshalb muss die auf jeden Fall hier rein in andere Musik.
Ja, ich fand die auch richtig großartig und das ist der erste Schockmoment heute gewesen vor der Aufnahme, als wir schon ein bisschen geplaudert haben und ich gesehen habe, dass auch die mir beim Ranking durchgerutscht ist. Also zwei Sachen muss ich da wirklich dann noch nacharbeiten, weil die wäre sicherlich auch sehr weit vorne bei mir gewesen. Ich glaube, eins der Alben in diesem Jahr, die mir am besten gefallen haben von denen, die du mitgebracht hast, ist, glaube ich, auch das einzige Album gewesen, wo es vorab, vor der Aufnahme schon Interaktionen über WhatsApp gab, von wegen, wow.
Ja.
Ich glaube, die andere vorherige Interaktion war nur zu den Libertines in eher negativen Wow. Aber ja, also das war wirklich ein großartiges Album, was auch so zeitlos klingt und einfach wunderschön ist. Das gilt meiner Meinung nach auch für Ululo von Kuki Nakano. Das hatte ich in der letzten regulären Folge dieses Jahr noch dabei und ja, es ist einfach ein unglaublich schönes Album. Kuki Nakano ist ein japanischer Pianist. Ich hatte schon in der Folge gesagt, ich finde, das Label macht es eigentlich zu klein. Es ist nicht einfach nur Klaviermusik, es ist Klavier und noch so viel mehr, so viele verschiedene Einflüsse, die er mit reinbringt. Und das Album beschäftigt sich trotzdem immer wieder mit den gleichen Themen, nämlich mit, ja, im Grunde Entfernung zu anderen Dingen, zu anderen Menschen. Er hatte als große Inspiration zum Beispiel in Interviews genannt, das Gefühl, als kleiner Junge, ich glaube, auf der Veranda zu stehen und in den Himmel zu gucken und den Mond zu sehen und die Schönheit des Mondes wahrzunehmen, aber halt auch in dem Moment diese riesige Entfernung zu diesem Mond zu spüren. Und ich finde, das, ja, das beschreibt dieses Album und dieses Gefühl, was das Album vermittelt, perfekt. Und es ist, glaube ich, auch ein Gefühl, was sich ganz schwer in wenige Worte, ja, gießen lässt. Und ja, das Album, es entzieht sich jeglicher Genrebeschreibung meiner Meinung nach. Es ist irgendwie so seine ganz eigene Kiste und eins der besten Alben für mich dieses Jahr.
Ist es denn auch?
Das war natürlich ein kleiner Spoiler, ja.
Ja,
Spoiler.
jetzt muss ich natürlich direkt nachhaken. Was
Ja,
ist es
also es ist
denn?
nicht das Album des Jahres, klar, das habe ich ja schon gesagt.
Hm.
Aber ja, es ist auf jeden Fall in dem Bereich andere Musik für mich, Ululu von Koki Nakano.
Ja, habe ich mir auch schon fast gedacht. So sehr du davon geschwärmt hast, auf jeden Fall. Ja, ich tue mich hier ganz, ganz schwer, muss aber dann doch, also. Die könnten das, also das ist halt wirklich das beste Nicht-Genre, was es gibt. Also, das ist auch, finde ich, die stärkste Kategorie einfach mal wieder. Und jede dieser drei Platten müsste hier normalerweise gewinnen. Ich kann hier aber den Punkt nur Jabu geben, weil es für mich halt das zweitbeste Album des Jahres ist. Es ist in meiner Liste halt auf Platz 2. Und dann geht es nicht anders. Aber alle diese drei Platten sind in den Top 10. Also, das ist wirklich für mich die beste
Wow.
Kategorie. Alle sind in den Top 10 und hätten es verdient. Und dementsprechend ist der Abstand hier extrem gering. Und so richtig viel hat das dann nicht zu bedeuten. Aber ich muss den Punkt hier dann, also wenn sie schon auf der 2 sind, Jabu, weil das so eine wunderschöne Mischung eben aus Dub, Trip-Hop und R&B ist. Drei Genres, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammengehören dürften, ist aber hier in dieser Kombination, also als Trio, so gut hinbekommen. Und da funktioniert einfach alles. Deswegen gibt es hier ganz knapp den Sieg dafür. Ja. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Kategorie übrig, was ja nicht so wirklich ein Genre ist. Die übernehme ich dann einmal kurz alleine. Und da fand ich es auch sehr schwierig, mich überhaupt nur für drei zu entscheiden, weil jedes Jahr kommt so viel Musik raus, auch erstmals für unsere Ohren raus, die eigentlich schon ein bisschen älter ist, aber noch nie so richtig den Weg in die Öffentlichkeit hat finden dürfen. Thema Reissues, so wie sie in Track 17 am liebsten verstanden werden, ist das einfach Musik, die eigentlich keiner hat je vergessen können, weil niemand wusste, dass sie je existiert hat. Aber eben durch die großartige Arbeit von vielen, vielen guten Revival- oder Archiv-Labels oder Reissue-Labels bekommt diese Musik dann eben manchmal eine zweite, aber manchmal auch wirklich die erste Chance. Die zweite Chance ist es vielleicht bei einer japanischeren Musikerin. Und oft tatsächlich ist es so, dass, wenn wir hier über Reissues sprechen, dass JapanerInnen da so ein bisschen das Ziel sind. Das ist hier gleich zwei. Einmal so Tochiki no Riko, Tojiko Noriko hat in den frühen 2000ern, also eigentlich vor ziemlich genau 20 Jahren, mit der Platte From Tokyo to Niagara so quasi auf die Spitze getrieben, was sie mit ihrem so avantgardistischen Elektropop vorhat, den sie so mit knarzig, knuspriger Elektronika verkuppelt hat. Folktronika hätte man das irgendwie auch nennen können, wie man das auch möchte, also so von Björk gelernte so Elektropop-Musik, aber mit so einem leichten so IDM-Anstrich, und das Ganze seit 20 Jahre später nochmals rausgekommen, erstmals auf Platte. Und so durfte ich mir diese, ja, Pop-Fragezeichen dann das erste Mal anhören. Also sehr schön frickelig auch. Ganz, ganz großartig. Die andere japanische Platte ist mal doppelt so alt. Die kam vor 40 Jahren raus. Das ist Club von Yoshio Ojima und ist deutlich obskurer. Die ist nämlich damals eigentlich nur auf Kassette erschienen, soweit ich weiß. In einer Edition auch irgendwie nur 50 Mal. Ojima ist so ein Avantgarde-Komponist, der eigentlich so fernab der breiten Öffentlichkeit so seine Musik rausgehauen hat, auch wirklich sehr viel. Aber Club hat immer so einen ganz kleinen Underground-Hype gehabt, weil da so diese Soundloops, so Early 80s Electronica und ich würde fast sagen so Spielzeug-Samples drauf waren. Und dabei hat er so sehr schöne repetitive so Lo-Fi-Grooves sich aufgebaut, die aber schon so ein bisschen so Vorläufer teilweise sogar auch von Hausmusik sein können. Und das kam jetzt erstmals auf Platte raus, beziehungsweise überhaupt nochmal etwas größer raus auf dem immer wieder tollen Label We Release Whatever the Fuck We Want. Und das ist auch genau ihr Motto. Ganz, ganz tolle Platte und nochmal was ganz anderes. Wir gehen in die Ukraine. Da hat nämlich die Band Chukor Bila Smert um die Musikerin Svetlana Nianio jetzt quasi, also die gesammelten Recordings 1990 bis 93, also länger gab es die Band nicht, und auf knapp 90 Minuten, was die Diskografie umfasst, wurde das Ganze jetzt nochmal rausgebracht. Und ich finde diese in sehr kurzer Zeit so stattgefundene Entwicklung, die man hier auch hört, dieser sehr so intimer Kammerfolk, das hat dann auch so einen leiernden Left-Field-Pop-Sound, das ist sowas fast Opernhaftes zwischendurch, aber sehr knarzig auch. Ganz toll, sehr eigenwillige Musik und finde ich auch etwas sehr Singuläres, weil mir nichts anderes einfällt, was in diesem Jahr wieder veröffentlicht wurde, was so klingt. Ist, glaube ich, sogar auch ein ganz gutes Double-Feature mit Sissi Rada. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, die Platte noch hintereinander mal zu hören. Sollte man vielleicht machen. Und ja, wie das so ist, Reissue ist ja kein Genre, das heißt, die Musik ist wirklich sehr, 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 sehr unterschiedlich. Ich gehe jetzt aber mal auf die Platte, die ich auch hier mehrfach auch besprochen habe, auch für andere Plattformen, und muss mich hier für Tojiko Noriko entscheiden, weil ich sie auch mit der Platte damals mit in den Podcast genommen habe. Da weiß ich zumindest, dass du das Album auch kennst. Und das war einfach eine tolle Gelegenheit, mich mehr mit dieser Musikerin auseinanderzusetzen, die mir vorher gar nichts gesagt hat und die auch Musik gemacht hat, die ich vor 20 Jahren gemocht hätte, wenn ich sie da schon gekannt hätte, auch als junger Teenager zumindest, und die auch sehr, sehr gut gealtert ist, aber gleichzeitig auch in dieser Zeit verortet ist.
Cool, ja, ich erinnere mich an das Album. Ich kann mich erinnern an den ersten Moment, wo ich es gehört habe, da saß ich auf dem Friedhof. Ich glaube, das habe ich auch im Podcast erwähnt. Ja. Das war dann so ein bisschen spooky, aber ja, es waren sehr interessante Perspektiven auf Pop, sage ich mal. Und insofern, ja, ist doch einfach immer wieder irgendwie auch interessant bei diesen Reissues. Also das hast du jetzt alleine übernommen, weil ich da einfach nicht so unterwegs bin und das nicht so mitbekomme, was da so neu veröffentlicht wird. Aber ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, wenn es mir über den Weg läuft, was dann nochmal so ausgebuddelt wird, wo man so einen Aha-Moment hat. Entweder weil es vielleicht gar nicht so klingt, als ob das schon so viele Jahre auf dem Buckel hätte, oder weil es vielleicht seiner Zeit auch so voraus war und es einfach niemand mitbekommen hat. Das finde ich beides immer sehr spannend.
Ja, und das macht es halt jedes Jahr erneut spannend, definitiv. Und wir haben jetzt, wenn wir mal auf unsere Listen schauen, ich glaube, wir haben, also wir hätten eh nichts falsch machen können, sage ich mal so, aber wir haben wirklich eine ganze Reihe sehr, sehr toller Platten hier ausgezeichnet, was mir auch wieder zeigt, was das für ein starkes Musikjahr war, wenn wir einfach nur die jetzt so halbwegs repräsentativ nach außen kehren und zu den Siegern unseres kleinen Spiels hier küren, dann ja. Also sagt sich wieder das, was wir auch am Anfang der Folge besprochen haben. Es gibt eigentlich kein schlechtes Musikjahr. Und sowas jetzt hier nochmal so Revue passieren zu lassen, zeigt einem das irgendwie auch.
Voll. Vor allem, ich glaube, wir hätten ja noch über locker 20, 30 andere Platten reden können.
Ja. Ja. Und das machen wir jetzt auch direkt in Teil 2, den wir direkt aufnehmen. Nein, ich glaube, das war ein wirklich schöner Abschluss für dieses Podcast-Jahr. Es war ja dein erstes volles Track 17-Jahr, was irgendwie bestimmt
Ja.
sehr schnell rumging, auch auf eine Art. Und
Total.
ja, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Uns gibt es dann im Laufe des Januars, wir hatten ja uns vorgenommen, quasi ein Sequel zu dieser 17-Fragen-Runde zu machen, weil wir ja letztes Mal nicht fertig geworden sind. Das werden wir dann auf jeden Fall machen, um so locker wieder reinzukommen. Und dann stehen auch schon die ersten Releases des Jahres an, was uns auch immer da im Januar erwartet. Ich habe auch schon ein paar Mails bekommen mit Platten, die 2025 rauskommen. Also das nächste Musikjahr hat quasi schon angefangen. Und jetzt müssen wir nur noch kalendarisch hinterherkommen, um da irgendwie das Ganze aufzuholen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Ich denke auch, ja.
Melanie, vielen, vielen Dank für Track
Ich
17
danke dir.
2024. Danke
Danke
euch
dir.
allen fürs Zuhören. Track 17 Playlist zum Podcast ist die Playlist eures Vertrauens. Auf track17podcast.de findet ihr uns. Der Link zu unserem Linktree ist wie immer in den Shownotes und da ist auch der Link zu unserer Steady-Seite. Vielen Dank und dann bis zum Januar. Tschüss.
Tschüss.